Folge 1 startet mit technischen Schwierigkeiten, so wie jede Folge.
Pass auf, ich habe ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen wollte, was ich aber nicht im Podcast besprechen möchte, weil ich nicht, vor allen Dingen nicht in Folge 1 direkt in Hornissennest pissen möchte. aber ich habe dieses Schild gesehen und ich habe nicht gelesen Lichtschalter innen, sondern ich habe gelesen Lichtschalter innen. Also als wenn das gegendert wurde, das Wort.
Es ist nicht so gedacht?
Nein. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Lichtschalter sich innen befindet.
Das ist gedacht so?
Ja.
Okay, also ich hatte in meinem Kopf hatte ich jetzt schon Notizen für eine Tirade gegen unnötiges Gendern von Worten, die nicht gegendert werden müssen. Unter anderem gegen Lichtschalter.
Ich dachte, das ist eine Toilette für männliche und weibliche Lichtschalter. Für LichtschalterInnen.
Also den Gedanken bin ich gar nicht weitergegangen, warum... Also mir war das klar, dass es wahrscheinlich ein Kloschild ist, aber ich habe nicht hinterfragt, warum da Lichtschalter draufstehen sollte.
Ich bin okay damit und ich mache das selber, ich mache das eigentlich schon seit Jahren so, aber halt, wenn ich darüber rede, rede ich immer von Menschen oder von Personen, um halt nicht männliche oder weibliche zu sagen. Und wenn, dann habe ich immer ausgeholt. Und ich sage dann immer sowas wie Arbeitskolleginnen oder, also Arbeitskollegen oder Arbeitskolleginnen oder irgendwie sowas. Und ich finde, mir fällt natürlich jetzt kein Beispiel ein, aber der Satz ist dann grammatikalisch einfach kaputt, weil der Artikel ist für männlich, aber dann kommt Arbeiterinnen, der Arbeiterinnen oder so, oder die...
Ach, der Arbeiter und die Arbeiterin.
Ja, genau, aber das macht sicher... Also, er sagt ja nicht der, die Arbeiterinnen, wobei bei Arbeiterinnen geht's sogar noch, aber es gibt so Wörter, wie gesagt, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber die sind...
Also man wird es ja nur im Plural benutzen. Liebe Arbeiter und Arbeiterinnen.
AnwältInnen zum Beispiel. Wenn jemand AnwältInnen sagt, das Wort Anwält gibet nicht. Und dann sagen die aber AnwältInnen und denken, damit haben die beide Genders abgefrühstückt. Aber eigentlich haben die damit nur einen Sprachfehler.
Okay, aber du bist jetzt auf so einer semantischen Rechtschreibungs- und Grammatiksebene unterwegs, oder? Nur lediglich ja. Das, weil manchmal, dass das dann... wird so, ich sag mal, formatiert oder gelayoutet, dass einfach zum Beispiel der doppelte Artikel, der dann da sein müsste, nicht da ist. Oder dass der irgendwie implizierte Wortstamm davon, der für Männlein oder so sein soll, dass er dann keinen Sinn mehr ergibt. Das ist dein Standpunkt, dass das Kacke ist.
Ja, genau. Ja, okay. Also moralisch finde ich das vollkommen in Ordnung, weil wie gesagt, ich mache das schon seit Jahren so. Und dann kam auf einmal, dann habe ich auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das als erstes mitbekommen habe, wo auf jeden Fall auf einmal von MitarbeiterInnen die Rede war. Also mit so einem Sternchen dann. Und dann habe ich auf einmal auch dann viel häufiger gelesen und dann habe ich auf einmal mitbekommen, wie Leute so auch gesprochen haben. Und dann habe ich mir gedacht...
Mit so einer Pause, ne?
Ja, aber warum sagt ihr dann nicht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, so wie man das auch schon ewig gemacht hat und wie ich das auch schon seit Ewigkeiten mache?
Weil es länger ist.
Ja, aber die Konsequenz ist doch, dass die Sprache kaputt geht dadurch, dass Leute komisch sprechen.
Okay, das ist jetzt ja wieder dein Empfinden mit der Sprache kaputt. Ich sag mal... Hier, der Allzweck-Joker ist ja immer Sprachwandel, dass sich das vielleicht in irgendeine Richtung ändern könnte oder so, dass dann irgendwelche Wörter zum Beispiel in Artikel oder sowas ändern oder dass man sagt, beide Artikel gehen, weil irgendwie Gender oder so. Also ich weiß, im Englischen, ich weiß nicht, ob ich das mal recherchiert habe, ob das stimmt, ich glaube, das stimmt. Ich glaube, im Englischen ist das Duden-Äquivalent, also das Oxford Dictionary, zumindest ist das eins davon. Und du hast ja das Wort literally, was sowas heißt wie, ja, buchstäblich. Das, wurde aber irgendwie öfters, insbesondere von der Jugend und sowas, online oder in irgendwelchen Chatverläufen oder sowas, halt als Übertreibungsstilmittel oder so benutzt. Das ist das, boah, I literally died yesterday. Und die Person ist offensichtlich nicht gestern gestorben, weil die ja gerade am Schreiben ist. Und da ist es mittlerweile, vom Duden her, hat das Wort dann quasi die Freigabe gekriegt, das Greenlight, dass das auch für sowas, für Übertreibung benutzt werden kann. Das heißt, du hast einmal die eigentliche Bedeutung des Worts, buchstäblich, und die alternative Bedeutung, sinnbildlich oder so, auf jeden Fall quasi das Gegenteil von der eigentlichen Bedeutung. Das ist nochmal aber so ein Extra-Case, finde ich, weil der halt ziemlich im Konflikt steht mit der eigentlichen Wortbedeutung.
Ja, und ich sag jetzt, ich sag es hier und ich sag es jetzt, ich habe damit ein Problem. ich finde das richtig schade.
Mit literally, mit dem Gendern oder generell dem, ich leg dir jetzt mal Wörter in den Mund, dem Verfall der deutschen Sprache.
Ja, ja, genau. Also mit Gendern habe ich kein Problem. Ich habe nicht Problem mit dem Gendern. Ich finde Gendern sogar sehr gut und sehr wichtig. Ich habe ein Problem damit, wie gegendert wird. Also es geht mir nicht ums Gendern. Es geht mir darum, warum macht ihr euch das so einfach? Also warum könnt ihr nicht einfach dann von Personen sprechen?
Ich finde es manchmal so ein bisschen zwanghaft. Also ich mache das natürlich unbegründet. Ich bin natürlich auch für Gleichberechtigung und all das. Aber manche Wörter zum Beispiel, finde ich, die haben gar nicht so einen gegenderten Flair irgendwie, obwohl die offensichtlich irgendwie so von der Wortart maskulin sind. Sowas wie Arzt, Ärztin oder sowas. Also ich würde es nicht hinterfragen, wenn jemand sagt irgendwie so, ey, meine Schwester ist Arzt oder sowas. Ich weiß jetzt auch nicht mal, ob Arzt das beste Beispiel ist. Da gibt es wahrscheinlich noch welche, wo ich dann noch eher sagen würde, ja, genau, so ein Wort.
Aber Doktor.
Doktor, ja. Ja, finde ich zum Beispiel auch.
Du sagst ja auch, also zumindest ist das bei mir so, Frau Dr. Müller. Und ich sage ja auch nicht Frau Doktorin Müller.
Klingt direkt komisch. Oder ich gehe zum Zahnarzt. Ich gehe zur Zahnärztin.
Ja.
Ja, also, weißt du, das ist ja, weißt du, no ill intent oder sowas. Man redet ja nicht so, um irgendwie Frauen zu unterdrücken. Und ich weiß, dass da nochmal natürlich so ein Argument ist, ja, aber selbst wenn man es unbewusst macht, trägt das irgendwie dazu bei. Und wenn man es bewusst dann irgendwie anders macht und die gleichberechtigt, hilft das irgendwie dem großen Ganzen. Aber, ja, weiß nicht, manchmal stolpert man darüber. Man liest irgendwas und selbst wenn es grammatikalisch richtig ist, weil zum Beispiel es komplett ausformuliert wurde mit bla bla und innen oder sowas, stolpert man irgendwie drüber. Ich dachte auch mal bei einem Professor, der eine E-Mail geschrieben hat, dass er sich irgendwie vertippt hat oder sowas. Und da habe ich nämlich gelernt, dass man einfach ein X an das Substantiv hängen kann. Und der hat nämlich, glaube ich, geschrieben, Student X oder sowas. Oder Student X? Keine Ahnung, so, dass es grammatikalisch Sinn macht.
Okay.
Dass du quasi irgendwie einfach ein X dranhängen kannst. Und dann ist dieses Blabla drumherum, kannst du dir dann sparen und musst es nicht ausschreiben. Aber da bin ich auch drüber gestolpert. Und ich finde es komisch und es sieht irgendwie komisch aus.
Es sieht komisch aus, es liest sich komisch. Aber viel schlimmer ist ja, es vorliest sich komisch.
Was? Ach so, ja, gut.
Ja.
Liebe Student X, ja, es ist immer das Problem. Auch mit dieser Redepause, die du gesagt hast, die in letzter Zeit öfters aufgefallen. Ist mir auch aufgefallen. Also, ich glaube auch politisch und sowas besonders, wenn man sich irgendwas anguckt, irgendwelche Videos etc., dass dann immer dieser Haspler eingebaut wird, um zu signalisieren, dass man gerade beide Gender anspricht und so.
Vor allen Dingen heißt das ja dann auch ArbeiterInnen. Und eigentlich heißt das doch Arbeiterinnen.
Ja, gut.
Man könnte sich doch wirklich Arbeiterinnen und Arbeiter. Oder so wie Jan Böhmermann das letztens gemacht hat, das fand ich nämlich auch gut.
Arbeiterinnen.
Er hat in einem Satz immer nur ein Gender angesprochen, aber das halt gewechselt. Also mal hat er halt nur von Arbeiterinnen gesprochen und dann wieder nur von Seefahrern. Aber dann halt so offensichtlich, dass er halt sagt, ey, weißt du, also der hat halt oft gewechselt, ja. Sodass dass niemand ihm vorwerfen kann, ey, du betitelst doch alles nur als maskulin. Aber natürlich ist es bei so einem Monolog, den der hält und wo auch auf die Punchline und auf Timing ankommt, halt extrem wichtig, dass der halt nicht so eine Haspler und sowas drin hat. Und das hat zum Beispiel ganz gut funktioniert.
Ja, wobei, in den Alltag so einbauen, das ist natürlich nochmal viel schwerer, als wenn du einfach jedes Mal sagst, bla bla und innen oder so. Das ist ja, er sich's vorher aufgeschrieben, denke ich mal.
Weiß ich nicht, weil am Anfang war das bei mir auch so, dass ich es schwierig fand, auf verneinte Fragen richtig zu antworten. Aber mittlerweile habe ich, also, das fällt mir, ich denke da nicht mal eine Sekunde drüber nach. Mein Hirn ist sofort richtig quasi. Und ich glaube nicht, dass das schwierig ist. Ich glaube, du kannst dich da sehr schnell, sehr leicht hintrainieren. Was im Übrigen auch ein Negativeffekt sein kann, weil wenn du dir einmal ein Wort falsch angewöhnst, ist das super schwierig, das wieder loszuwerden. Ich habe zum Beispiel, da hast du mich schon mal drauf angesprochen, vor über einem Jahr im Herzblut, wo wir danach ins Kino gegangen sind. Und da habe ich davor nämlich im Herzblut über Filmstudios gesprochen und hab Studien gesagt.
Ach so.
Und weil der Plural von Studio in meinem Schnellsprechkopf Studien war. Und mir ist das schon so oft aufgefallen und ich hasse mich dafür. Und ich kriege das nicht raus. Genauso wie ich einen Arbeitskollegen, der Pascal heißt, immer Marcel nenne. Und ich weiß nicht, was mein Hirn macht. Also wir hatten Nachbarn, die hießen Marcel und Pascal.
Masala.
Und da war das immer sehr schwierig, die beiden zu unterscheiden, weil ich nie irgendwie als Kind nie gerafft habe, wer ist jetzt Marcel, wer ist Pascal. Aber ich habe ja bei dir zum Beispiel, oder ich hatte auch einen Auszubildenden, der Marcel hieß, nie das Problem. Ich habe die immer Marcel genannt. Aber bei Pascal sage ich voll oft Marcel. Und jedes Mal, in dem Moment, wo ich jetzt sage, fällt mir das schon auf. Aber mein Hirn kriegt das nicht hin.
Ich habe das bei ganz vielen Namen, dass sie in meinem Kopf irgendwie scheinbar irgendwie so synaptisch irgendwie in der gleichen Ecke sind. Zum Beispiel habe ich so eine Dreikonstellation, habe ich definitiv schon mal erwähnt, und zwar Lars, Sven und Nils.
Alter, das ist so verrückt, weil so viele Leute haben mich Jens genannt früher.
Keine Ahnung, vielleicht von der Kürze oder sowas her. Und auch noch ein Ding, Warte mal, Robert und das andere und Boris. Robert und Boris.
Ja, Robert und Boris habe ich auch. Ich habe einen Arbeitskollegen, der heißt Boris, und ich habe einen Nachbarn, der heißt Robert. Und bei dem ist dann auch sehr oft, dass ich da was verwechsel oder in die eine oder die andere Richtung gehe, obwohl ich das nicht möchte oder so.
Ich kenne nicht mal Leute, die Boris heißen, aber das ist trotzdem in meinem Hinterkopf irgendwie, weiß ich nicht, manchmal ups, ja, verdreht. Habe ich öfters bei Namen und Alex und Axel, aber da ist das vielleicht ein bisschen
verständlicher. Oh ja, das habe ich aber auch, und ich habe auch schon Axel Alex genannt und Alex Axel. Und
Axel.
Das passiert mir dann aber auch schon mal.
Ja, ich wollte noch ein Ding aufgreifen, was du gesagt hast, aber ich habe vergessen, was das war.
Okay, ich würde sagen, möchtest du mit dem Thema anfangen? Hast du direkt was, wo du losballern möchtest?
Ich mal durchkommen, wir haben unglaublich viele Themen. Also, ich sag mal, Thema Kinderzimmer ist schon so ein bisschen veraltet. Das ist so veraltet, dass ich seit Wochen eine riesige Machete in meinem Zimmer liegen habe und dann mit noch keinem drüber geredet habe.
Was? Ja, ich finde das lustig, weil wir hätten ja auch einfach mal aufnehmen können oder so.
Ja, da war ein bisschen Terminfindungsschwierigkeiten, whatever. Ich habe angefangen, mein Kinderzimmer auszumisten, und damit meine ich, ich habe genau 10 Minuten damit verbracht. Ich glaube, ich habe hauptsächlich irgendwas gesucht in meinem Zimmer, ich weiß nicht mehr was. Aber seit ich ausgezogen bin von meinen Eltern, wurde mein Zimmer immer mehr zum Abstellzimmer. Also
warte mal ganz kurz, ja? Also ist das jetzt, geht's los? Ich hatte gedacht, ich habe nur eine Frage gestellt, ob du, also was hast zum Anfang, und ich hatte gedacht, du sagst jetzt ja oder nein, und dann fängst du auf einmal an, aber ich wollte doch noch.
Du willst nicht, dass ich anfange?
Nein, ist schon okay, du kannst nicht anfangen, aber ich hatte gedacht, wir machen vielleicht erstmal das Intro und so einen Scheiß. Also,
das ist ja egal, wann wir das machen.
Nee, weil, naja, vergessen wir das und dann sind wir in einer anderen Stimmung und dann wollen wir schnell raus oder keine Ahnung
was. Nee, ich bin jetzt nicht in der Intro-Stimmung.
Ich habe aber volle Kanne.
Okay, dann warte mal, wer ist dran?
Ich bin nicht sicher, ob wir das richtige Mindset für eine Podcast-Aufnahme haben.
Alter, ich merke das.
Ich habe einen knallroten Kopf. Mir ist super warm. Ist halt lustig.
Musst du niesen und kannst nicht.
Ich habe irgendwie körperliche Probleme gerade.
Soll ich dir einen richtig guten Trick verraten, wie du Niesen induzieren kannst?
Ins Licht gucken.
Auch,
Pfeffer, aber klappt schnupfen.
Irgendwie nur bei einem Drittel der Leute oder sowas. Und zwar klingt stumpf, aber halt so die Spitze von einem Taschentuch zusammenrollen und dich einfach in der fucking Nase kitzeln. Das klappt sogar, wenn du halt nicht niesen musst.
Was?
Alter, ich hab. Also
Popeln.
Schon mit einem Taschentuch die Spitze so leicht zusammenrollen, damit die dünn ist und spitz. Und dann so in der Nase kitzeln, im Nasenloch.
Wie im Zeichentrick.
Ich weiß nicht, was. Ich habe noch nie ein Taschentuch in einem Zeichentrick gesehen. Aber so muss man machen. Aber
eine Feder.
Und ich habe schon. Da machen wir das ja unter der Nase. Bis ins Nasenloch mit der Taschentuchspitze der zusammengerollten. Und glaub mir, ich habe damit schon Nieser geholt, wo ich dachte, die sind längst über den Jordan.
Der Nieser ist aber über den Jordan. Das denke ich ständig.
Ja, also ich habe dann normalerweise, klappt dann, wenn wir ins Licht gucken. Manchmal klappt das sogar, wenn ich nach oben gucke, wo potenziell Licht sein könnte, aber dann nicht mal welches ist. Und manchmal sind die Nieser dann so weg, und das ist so ein bisschen wie ein Kind von einem stirbt, stelle ich mir vor. Aber da klappt das mit dem Taschentuch super gut.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Neue Podcast, dem neuen Podcast von Marcel. Hallo Marcel.
Hi, Weigel.
Und mir.
War das ein vorbereitetes Soundclip oder? Hast du dich irgendwie kurz gebündelt und hast das geschafft, so seriös zu wirken, dass ich nicht geglaubt habe, dass das live ist?
Das war live.
Okay, dann hast du es geschafft, so seriös zu wirken, dass ich nicht glaubte, dass es live ist.
Willst du jetzt anfangen? Ist da noch dein Intro? Nehmen wir noch auf? Ist
also
noch
klar, live? Du kannst das schneiden, wie du willst. Stülp das einmal komplett um. Ich erzähle einfach. Soll ich was erzählen oder willst du was erzählen?
Soll ich jetzt den Knaller zünden?
Zünd einfach den Knaller, Marcel.
Ja, gut. Ja, ich war neulich bei meinen Eltern und ich habe angefangen. Ja, warum zu kichern? Das ist überhaupt noch nicht lustig.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, um Sie vor traumatischen Geräuschen zu schützen, wurden Teile des Podcasts entfernt. Weigel hatte sich beim Lachen verschluckt und dies endete in einem unangenehmen Husten-Lachanfall. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit dem weiteren Programm.
Ich versuche übrigens immer, wenn ich mich bewege großartig und mit dem Stuhl rumquietsche, dass ich währenddessen nichts sage, damit man gut rausschneiden kann, weil das ist halt unvermeidlich, dass ich mich innerhalb von irgendwie 2 Stunden oder sowas mal bewege und jedes Mal, wenn ich mich bewege, ist mein Stuhl unfassbar laut am Quietschen.
Weißt du, was krass ist?
Wie hart du meine Geschichte ignorieren wirst mit deinen nächsten Worten?
Exakt. Und zwar... Boah, ist ein Meter.
Verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen, die Krise war noch nicht ganz überstanden. Vielen Dank für Ihr Verständnis und weiterhin viel Vergnügen.
Ja, du hörst dich noch nicht so ganz
also ich merke schon, dass es mir langsam besser geht. Also
okay, du sagst das, aber das hört sich für mich nicht so an.
Ja, sei froh, dass wir noch keine Webcam machen.
Bist du nackt?
Nee, voller Schleim, von oben bis unten.
Nackt und voller Schleim.
Wie lange ist man nackt?
2 Stunden?
Ja, okay, solide Antwort.
Ich glaube, ich weiß sogar, worauf das abzielt. Der Kontext ist nach der Geburt.
Was? Wie kommt, was?
Ist es nicht
okay,
richtig?
Meilenweit entfernt, okay. Aber erkläre dich.
Nee, weil ich wollte im selben Moment sagen, ich fühle mich wie neugeboren, nackt und blutig. Man sagt das immer so, aber ich glaube, nach einer Geburt, ich glaube nicht, dass man sich besonders gut fühlen würde. Ich glaube, es ist sehr traumatisch und das ist auch Grund, warum man sich nicht daran erinnert. Und weil es echt lang her ist in den meisten Fällen.
Ich glaube, das ist auch eher so eine Referenz auf Jesus.
Wie neugeboren, aber muss nicht, oder? Also
ja, muss nicht, ne, muss überhaupt nicht, ne.
Okay.
Gar nichts muss, aber ich glaube. Weißt du, Glauben beruht ja darauf, dass es nicht muss, aber man hat glaubt.
Glauben beruht auch sehr oft auf Jesus.
Siehst du?
Ja, 2 Sachen, die keine Korrelation haben. Gut, wie lange ist man nach was nackt?
Nein, wie lange ist man nackt? Also, stell dir mal vor, du bist nackt,
ist
dann wird jeder sagen...
Nackt?
Nein, stell dir mal vor, du bist nackt, dann wird jeder sagen, okay, der ist nackt. Wenn du jetzt voller Schleim bist, würde man dann sagen, du bist nackt oder bist du dann voller Schleim? Und was ist mit Matsch? Also, Matsch ist ja, zumindest jetzt in meiner Vorstellung, weniger durchsichtig als Schleim. Das heißt, wenn du voller Matsch bist, bist du dann noch nackt oder bist du dann quasi mit Matsch angezogen? Also, wie lange ist man nackt?
Das ist voll die Tangente. Also, du kannst ja philosophisch da so weit vordringen, bis du irgendwann dir die Frage stellst, ist man unter seiner Kleidung nackt? Also, theoretisch schon.
Ist man überhaupt jemals nackt?
Ist man jemals nicht nackt?
Oder haben wir nicht immer Haut an?
Nee, das ist ja, das also die Definition von nackt. Was ist denn deine Definition von nackt? Das Skelett ist sichtbar oder was?
Nee, war schon, also ich meinte schon richtig nackt. Also normal ist nackt. Wie lange ist man nackt?
Also,
ist man nackt, wenn man voller Blut ist? Oder ist man dann einfach nur ein Krimineller?
Was ist, wenn man eine Socke anhat? Auf dem Fuß. Ist man dann nackt?
Vor allen Dingen, ab wann, also, wieso heißt das oben ohne? Also, wenn du eine Socke anhast, wie teilst du das ein? Sagst du dann, der ist, hä? Der ist 3/4 ohne? Oder, also, was sagt man?
Wie? Der ist oben und unten mehrheitlich, der ist oben ohne und
der
unten
ist mehrheitlich ohne. Aber mehr, also oben mehrheitlich ohne. Bei einem Handschuh?
Ja. Alles über der Gürtellinie ist oben, alles unter der Gürtellinie ist unten. Und die Gürtellinie ist so das Äquilibrium, der Äquator, der menschliche Äquator, der keine Symmetrieebene ist in dem Fall. Haben wir nicht schon mal drüber geredet? Zumindest,
ja.
Ich habe das schon mal online irgendwo gelesen, man fühlt sich nackter, wenn man quasi nur Socken anhat. Es ist halt irgendwie ganz komisch, wenn du bist halt komplett nackt, okay, ich bin nackt, du ziehst dir nur Socken an und dann weil du halt dieses unterbewusste Gefühl hast, boah, irgendwas ist hier richtig off oder sowas. Es ist gerade, es ist halt komisch. Du hast nur Socken an und sonst nichts, macht man nicht. So ein bisschen Psychopathen-Vibes, finde ich.
Echt, ist das so?
Ja, wie Leute, die Wasser aus einer Tasse trinken.
Also, ja, Wasser aus einer Tasse finde ich tatsächlich auch sehr seltsam. Bei mir ist das meistens genau andersrum. Ich habe meistens keine Socken an.
Aber sonst alles andere.
Ja, jetzt gerade zum Beispiel trage ich Unterwäsche, eine Hose und ein T-Shirt. Aber keine Socken.
Ja gut, das ist ziemlich normal, glaube ich. Also ich glaube, zu Hause keine Socken anhaben ist völlig normal. Und für manche Leute ist es auch normal, draußen keine Socken anzuhaben. Aber ich sag mal, der Standard ist halt Socken draußen, ja schon. Und zu Hause, egal. Aber wenn du nichts anhast und nur Socken, dann ist es komisch und weird. Nur eine Unterhose anhaben, definitiv weniger nackt als einfach nichts anhaben. Nur ein T-Shirt anhaben, oh, alles anhaben, außer Hosen. Auch super komisch.
Geht, also kommt drauf an, wenn es ein sehr langes T-Shirt ist.
Nein, das ist noch komischer.
Moment, jetzt, da sind wir mal wieder beim Gendern so ein bisschen, weil, was fändest du komischer, wenn du, also sagen wir mal ein T-Shirt, T-Shirt zwischen, was so ungefähr zwischen Hüfte und Knie endet, ja, also von der Länge her. Ja, und jetzt würdest du einen Mann sehen, der nur ein T-Shirt an hätte, und du würdest eine Frau sehen, die nur ein T-Shirt an hätte. Bei einer Frau fändest du das okay, oder nicht?
Ja, da gibt es einen Webcomic zu von The Oatmeal, wo der das so ein bisschen illustriert, dass es bei einer Frau so ein bisschen irgendwie cute und verspielt oder sowas wirkt. Und bei Männern, weiß ich nicht, eher so ein bisschen eklig wie der komische Nachbar oder sowas, der, ich weiß nicht, seinen Hund mit der Zeitung schlägt oder sowas. Das ist das Bild zumindest, was ich dann vor Augen habe.
Ja, also ich käme mir auch nackt vor, wenn ich nur ein T-Shirt an hätte. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, das ist, also, das ist schon schwierig, ne? Mit einer Schwimmshorts fühlt man sich ja auch nicht nackt.
Ja, also, ist richtig.
Aber auch da kommt's, also ich glaube, man kann man kann das nicht verallgemeinern, weil...
Ja doch, wenn dein Schambereich bedeckt oder nicht bedeckt ist...
Warte, mit einer Schwimmshorts beim Vorstellungsgespräch, da käme ich mir schon ziemlich nackt vor.
Okay.
Also es sei denn, ich bewerbe mich als Bademeister. Oder hat man dann einen Badeanzug an, weil man ja zu Bewerbungsgesprächen immer einen Anzug anträgt.
Nee, du hast Schwimmshorts, so mit so einem Hawaii-Muster und eine Krawatte, so eine angesteckte, wie männliche Stripper. Und du hast ein Klemmbrett mit einem Kugelschreiber zum Notizen machen und eine Nerdbrille.
Und wenn du mit einem Anzug ins Schwimmbad gehst,
dann bist du super komisch und du kannst deine Tasse Wasser gleich mitnehmen.
Ja, aber würdest du dann alle anderen als nackt bezeichnen?
Nein, ich würde die auch sonst nicht als nackt bezeichnen. Das ist ja nicht, ich finde, das ist kein Spektrum, und die Person, die mehr anhat, kann alle Personen mit einem geringeren Bekleidungsgrad als nackt betiteln, sondern das ist, wenn du einen gewissen Threshold erreicht hast, bist du nicht nackt und bist gleich auf mit Leuten, die halt auch nicht nackt sind.
Also wir malen das jetzt mal grafisch aus. Wir haben die X-Achse, die ist Ort, und die Y-Achse ist
Nacktheit.
Zeit.
Okay. Boah, nee, Zeit ist immer auf X.
Okay, Zeit auf X und Ort auf Y.
Ich verstehe echt nicht, wo das hingehen soll.
Ich auch nicht.
Wieso ist Nacktheit auf keinem Graphen? Auf keinem
ja, Achse? Nacktheit ist doch die Kurve. Also
Nacktheit ist nur von Zeit und Ort abhängig?
Nicht nur, sondern ja auch von den Klamotten.
Ich habe auch von die denn?
Wir müssen... Wir müssen eine Dimension mehr. Also zwei Dimensionen reichen nicht.
Herr Weigel, ich weiß noch nicht, ob wir Sie einstellen sollen mit.
Aber ich habe da so einen schönen Badeanzug an.
Gut, aber Ihre PowerPoint-Präsentation ist aufgedruckt auf einem riesigen Flowchart, auf einem Klemmbrett, das Sie unter Ihrem Arm mit reingebracht haben und nicht auf einem Laptop wie jeder normale andere.
Ich habe mir gedacht, ein Laptop könnte nass werden.
In unserem Büro, Bademeisterkorb GmbH.
Ja.
Wir sind hier in der Düsseldorfer Innenstadt, nun, in einem riesigen Sammelbüro. Hier ist kein Wasser, außer in Ihrer Tasse.
Aber jetzt nochmal, um auf den Kern der Sache zurückzukommen. Wenn du in der Schule sitzt und du sitzt in der Schule als Lehrer, nur mit einer Unterhose an. Dann wärst du doch viel zu nackt.
Du wärst definitiv, na, du wärst unangemessen angezogen.
Würden dann die, würde, dann, ah,
würde man
dann würden die Eltern, dann würden die Eltern sagen, dann würden die Eltern sagen, der war fast nackt. Fast nackt.
Das kannst du ja immer sagen. Was ist, wenn du einen Onesie trägst? Nur so ein Blaumann. Das ist ein Kleidungsartikel, der komplett alles bedeckt.
Ich glaube nicht, die Anzahl der Kleidungsartikel ist relevant, sondern
die Fläche, die verdecken. Und welche Fläche?
Und, ja, und Durchlässigkeit. Du kannst ja theoretisch auch einen Onesie, der alles bedeckt, anders. Einen Onesie, der alles abdeckt, aber durchsichtig ist.
Ja.
Ich höre gerade Musik.
Musik?
Kriegst du gerade einen Anruf oder so?
Ah, das kann sein. Den habe ich gerade weggedrückt. Komisch, dass du das hörst. Hast du das gehört, als ob es live wäre oder eher so durch Kopfhörer?
Nee, schon laut.
Was? Wieso?
Ist ja, ja, was weiß ich?
Das hätte ja überhaupt keinen Sinn. Okay. Na ja, gut, aber Gefahr erkannt, Gefahr ausgemacht.
Würde man dann nicht sagen, diese Person ist nackt? Ich meine, die hat ja was an, was alles bedeckt, aber man sieht ja trotzdem alles.
Ja, aber ich denke, du würdest trotzdem gefeuert werden und wahrscheinlich als Sexualstraftäter in irgendein Register kommen. Und da sind wir beim Ursprungspunkt. Ich glaube, es zählt, dass dein... okay. Ja, was ist, wenn du in Unterwäsche jetzt dahin gehst? Ich glaube, Unterwäsche... Also meistens gilt, glaube ich, Schambereiche und, hier, wie heißt das? Sexualkriterien, wie heißt das nochmal?
Würdest du denn ernst genommen werden,
Geschlechtsmerkmale,
wenn du mit einem Bikini in die Polizeiwache gehen würdest und jemanden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses anzeigen wollen würdest, weil der nur Unterwäsche angehabt hätte? Spitzenunterwäsche.
Ich bin mir nicht sicher, ob das generell Erregung öffentlichen Ärgernisses ist, auch wenn
durch die man die Nippel sieht. Und die Schamlippen.
Dann denke ich schon. Was, wenn das ein Mann war?
Ja, also wenn er sich als Mann identifiziert, kann er ja trotzdem Schamlippen haben.
Was ist, wenn es ein biologischer Mann war?
Dann wäre das eine weirde Aussage, zu sagen, dass man seine Schamlippen gesehen hätte. Und du würdest wahrscheinlich der Lüge bezichtigt werden.
Da würde ich die Sexisten schimpfen.
Ich habe seine Schamlippen gesehen. Sie lügen doch. Ja, okay.
Aber Herr Officer.
Wo haben Sie das Klemmbrett her?
Was soll eigentlich diese Tasse?
Einen Moment, Herr Officer, ich male Ihnen das auf.
Ich glaube, die sind dazu verpflichtet, dir deinen Quatsch anzuhören, egal wie du da reinkommst.
Ich also, glaube, die sind dazu verpflichtet, dich festzunehmen. Wenn du mit einem Bikini in die Polizeiwache gehst, hast ein Klemmbrett unterm Arm und sagst, du hast die Schamlippen von einem Typen gesehen durch seine Unterwäsche, ich glaube, dann kommst du nicht mehr nach Hause an dem gleichen Tag.
Dann kommst du nie wieder nach Hause. Du wirst spurlos verschwinden. Deine Freunde werden dich nicht mehr finden können. Und du wirst aus sämtlichen Akten des Stadtarchivs gestrichen.
Ich finde, wir sollten das Experiment machen.
Ich dachte, du sagst, ich finde, wir sollten dieses Bit kürzen.
Wieso sollte ich das sagen?
Weiß ich
also
nicht.
Also wieso sollte ich den Schnitt ansprechen in der Aufnahme?
Hä?
Hä? Ich bin so...
Du bist so... Nähern uns dem völligen Nervenzusammenbruch.
Oh.
1,5 Stunden. Du rufst in den Abgrund und es hält nicht zurück. Ich konnte immer noch nicht meinen Punkt erörtern. Und zwar, dass ich denke, dass sobald der Schambereich bedeckt ist, ist man erstmal per se nicht nackt. Aber es gibt besondere Umstände, die dann nochmal eine Auswirkung drauf haben können. Zum Beispiel, wenn du nur in Unterwäsche als Lehrer in der Schule gerade bist und die Kinder unterrichten musst. Und da ist mir dann als nächstes in den Sinn gekommen, okay, es gibt ja sowas wie einen Dresscode. Du kannst ja zum Beispiel auch nicht im Büro, wo alle Anzüge oder sowas tragen sollen, irgendwie mit einer schlapprigen Jeanshose oder sowas hin und einem Hawaii-Shirt. Aber ich glaube, das sind nochmal besondere Umstände, Umstände, wenn du, weiß nicht, das in der Schule machst, weil da Kinder sind.
Ich könnte laut dem Gesetz nicht nackt auf meinem Balkon sein, weil mein Balkon in Sichtweite eines Schulhofes ist. Ansonsten kein Problem.
Ah, ich wollte gerade sagen, ich dachte, du meinst jetzt nur auf dem Balkon sitzen, weil ich habe auch schon mal so Geschichten gehört, dass irgendjemanden verklagen wollte, weil er irgendwie nackt in der Wohnung rumgelaufen ist und er das irgendwie gesehen hat und meinte, sehr Erregung öffentlichen Ärgernisses, aber der ist bei sich zu Hause und darf das. Finde es ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass du, also dürftest du quasi nackt im Fenster stehen, im Erdgeschoss, irgendwo mitten in der Innenstadt, und das wäre okay, oder wäre das, also...
Es kommt drauf an, wo du das Fenster hinzeigst, wo du stehst, ob du dich präsentierst oder lebst und was für Handlungen du zutust und auf was für einen Weg das liegt. Also Beispiel, in meinem Wohnzimmer sitze ich nackt auf der Couch, wohne im Erdgeschoss, mein Fenster geht zum Garten und die Straße ist quasi im 90-Grad-Winkel abgeschrägt. Dann kann keiner was sagen. Selbst wenn da jemand vorbeikommt und reinguckt und die eine Anzeige machen würden, das würde wahrscheinlich im Sande verlaufen, weil ich ja nicht offensichtlich in irgendeiner Art und Weise jemanden provoziert habe, mich nackt zu sehen, der es nicht will, sondern ich habe halt einfach nur in meinem Wohnzimmer rumgesessen und jemand hat halt durchs Fenster reingeschaut. Anders ist es, wenn ich in einem Erdgeschoss zur Straße hinwohne zum Beispiel. Dann habe ich schon dafür Sorge zu tragen, dass ich nicht am Fenster direkt zum Beispiel die Fenster putze, ohne mir was anzuziehen. Dann müsste ich halt schon was anziehen und das könnte dann halt entsprechend als Erregung öffentlichen Ärgernisses ausgelegt werden. Genauso ist es halt bei einem Balkon auch. Balkon gilt erstmal grundsätzlich noch als Wohnung. Und du darfst dich darauf grundsätzlich nackt aufhalten, solange du keine offensiven Tätigkeiten ausführst, also masturbierst, Kickboxen oder Geschlechtsverkehr hast oder sowas. Ja. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel nackt badest, heißt das nackt baden, wenn man nackt in der Sonne liegt? Oder heißt das nackt Sonnenbaden?
Ich glaube, das heißt Sonnenbaden. Und ich glaube, nackt baden ist, wenn du ins Schwimmbad oder so einbrichst. Oder
okay, im Meer wenn du nackt schwimmen gehst. Aber nur, wenn du einbrichst. Wenn du nicht einbrichst, ist es nicht nackt baden. Also, wenn du nackt auf dem Balkon in der Sonne liegst, oder dich sonst, wie auch immer, dann ist es halt so ein Punkt, ob sich Nachbarn davon gestört fühlen oder nicht. Und das ist so eine gesetzliche Grauzone, weil das ist nicht per se verboten, aber die Nachbarn können schon einklagen und sagen, ja, aber ich werde dazu gezwungen, was zu sehen, was ich nicht sehen möchte. Und ich habe auch keine Möglichkeit wegzugucken, weil es in meinem natürlichen Sichtfeld liegt zum Beispiel. Und dann würdest du quasi vom Amt oder wer auch immer da dafür zuständig ist, halt die Auflage bekommen, dass du das bitte unterlassen sollst. Und wenn du es dann nicht unterlässt, dann könnte man dich durchaus wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses ankreiden. Ich habe mich da mal drüber informiert und schlau gelesen, weil ich ja grundsätzlich auch gerne nackt bin und auch gerne nackt in meiner Wohnung und dann mal die Situation hatte, dass ich ein Gespräch mit einer Nachbarin geführt habe, die mir schräg gegenüber sitzt und die mir gesagt hat, dass sie grundsätzlich alles sehen kann, was in meiner Wohnung so passiert. Und dann habe ich mich da mal schlau gemacht und wie ist das gesetzlich und so. Und wie gesagt, wenn sie halt reinschaut, aber ich ihr nicht einen Anlass dazu gebe oder so, dann ist das alles vollkommen okay und dann kann man auch nichts gegen tun.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, dass du da erstaunlich viel drüber weißt. Ich dachte, man darf quasi noch mehr, als man eigentlich darf. Also ich wusste nicht, dass das scheinbar ein Faktor ist, ob man auf einer belebten Straße oder so, was das Fenster dahin zeigt. Obwohl es offensichtlich so ein bisschen Kern der Frage bei mir war, hey, was ist, wenn man jetzt irgendwie da und ständig laufen Leute oder sowas vorbei?
Das Ding ist ja auch einfach so ein bisschen der Schutz der Minderjährigen. Es gilt alles nochmal verschärfter, wenn du zum Beispiel auf einem Schulweg oder auf einem bei einer Bushaltestelle in der Nähe oder generell in einer Schule in der Nähe oder irgendwie sowas wohnst, dann gilt alles nochmal verschärfter. Also wenn du dich dann zum Beispiel, weiß nicht, du hast eine Wohnung im ersten Geschoss in Wuppertal, wo generell ja es sehr viel auf und ab geht, also wo du sagen könntest, wenn du eine Wohnung im ersten Geschoss hast, kann es durchaus sein, dass du von einer anderen Straße aus quasi gerade reingucken kannst. Diese Wohnung befindet sich auf dem Schulweg und du bist nackt auf deinem Balkon. Dann kann das schon zum Problem werden.
Okay, also generell, Kinder sind da ein großer Faktor, offensichtlich. Und, ja.
Kinder, also eigentlich kann man grundsätzlich immer sagen, solange Kinder nicht gefährdet werden, und gefährdet heißt hier nicht aktiv gefährdet, sondern
dass nicht die Gefahr besteht, dass Kinder
dich, genau,
in
genau,
großen Mengen da auftreten. Und
genau, und solange es keinen anderen Menschen aktiv stört, ohne dass er die Möglichkeit hat, also die realistische Möglichkeit, dem zu entgehen. Also eine realistische Möglichkeit heißt nicht, ja, du kannst ja einfach dann nicht auf den Balkon gehen, dann siehst du es ja auch nicht. Nee, nee. Der muss natürlich schon sein Leben normal leben, Und wenn er halt nicht gerade aktiv bei dir ins Wohnzimmer guckt und dich dann sieht, sondern wenn er halt einfach nur auf seinen Balkon geht und jedes Mal, wenn er auf seinen Balkon geht, sieht er dich, dann kann man sagen, okay, das ist eine Belästigung und dann kann man dagegen auch vorgehen.
Hier ist ein Gutschein für H&M. Kaufen Sie sich doch mal eine Badehose oder so. Dann ist man nicht eigentlich, mehr nackt.
Eigentlich ein schöner Gedanke.
Mit dem H&M-Gutschein?
Wenn man dann, ja, oder C&A oder Pick und Kloppenburg, also da gibt es ja genug. Ach, dass man so Gutscheine für Klamotten bekäme und dann laufen hinter alle in beigen Hosen rum.
Wieso gerade beige Hosen?
Ja, weiß nicht, bei diesen typischen Klamottenläden muss ich immer so an beige Klamotten denken. Ich weiß auch nicht.
Was ist beige? Ist doch so Sandfarben, oder?
Ja. Beige ist die Farbe, die diese alten Leute alt in Anführungsstrichen also so gerne mögen, so diese typische
als Jacke.
Farbe, die man irgendwie Jack Wolfskin Leuten oder so zuweist. Ich habe jetzt neulich, ich glaube zum vierten Mal oder so wieder Breaking Bad geguckt, beziehungsweise bin gerade dabei, ich bin jetzt am Ende der Staffel 3, glaube ich, also letzte Folge Staffel 3 habe ich jetzt gerade geguckt, jetzt geht dann die vierte weiter und da gibt es diese Szene, wo ich glaube in Staffel 2 war das, wo Walt, ja, oder in Staffel 1 noch? Ich glaube, die hat noch Haare zu dem Zeitpunkt. Wo Walter und Skylar zu Gretchen und Elliot gehen.
Die Party da, oder?
Ja, genau, zu der Geburtstagsparty von Elliot. Und Skylar hat ein blaues Kleid an und Walter hat einen blauen Anzug an. Und alle anderen auf der Party sind halt in beige gekleidet, in unterschiedlichen Beige-Tönen und so. Und Walter hat ja sonst auch immer diese beige Jacke und so an. Und dann ist halt so dieses typische Klischee, Spießer, alte Leute, wohlhabende Leute aussehen, irgendwie so.
Ich finde das krass, dass du das sagst, weil reiche, wohlhabende Leute habe ich, also das ist natürlich nochmal unterteilt, wie krass und wohlhabend die sind, aber ich habe da so bestimmte Archetypen in meinem Kopf, zum Beispiel können wir das einmal machen, ich gebe dir Grundzüge von der Person und du beschreibst die Kleidung oder die Art oder sowas und wir gucken, wie deckend das ist mit dem, was ich mir vorstelle.
Und das wäre jetzt die perfekte Überleitung zu Serien gewesen, aber klar, lass uns das machen. Ich weiß nicht, wie gut ich darin bin. Ich habe keine Ahnung, was du vorhast, aber ich lasse mich jetzt einfach mal auf dieses Experiment ein.
Ich wollte auch erst über eine Serie reden, aber dann fand ich das viel lustiger, weil ich das richtig oft denke und mache. Und zwar männliche Personen, die gegen Ende 30 geht, etwas wohlhabender und Tennis spielt.
Was muss ich jetzt machen?
Du musst mir jetzt beschreiben. Oh nein, fuck. Streichen wir das Tennis spielen und sagen wir, es ist ein BWL-Student. Oder irgendwas mit Wirtschaft. Kannst du mir jetzt beschreiben, wie die Person aussieht? In deinem inneren Auge.
Männlich. Also auf die 30 zugehend, BWL-Student. Also sehr wahrscheinlich sehr weit, also entweder ein sehr langsamer oder ein sehr hoher Student.
Ja, sagen wir mal, der ist Mitte 20. Also oder hoher Student, ja gut. Und ja.
Ja. Okay. Der trägt braune Schuhe, aber so feste Schuhe. Nicht so hohe, also die gehen nicht über die Knöchel, sind aber schon recht fest. Weiße Socken, eine Hose.
Eine Hose?
Der ist nicht nackt.
Du kannst jetzt die Hose nicht weiter beschreiben.
Der trägt eine Jeans.
Okay.
Ja, was so ein bisschen Jeans.
Okay.
Also diese klassische Jeans-Farbe, ein bisschen dunkler, nicht diese hellen mit diesen Rissen und so.
Mhm.
Einen schwarzen Ledergürtel, der aber nicht aus Echtleder ist, weil seine Umwelt ist ihm wichtig. Zumindest gibt er das vor. Der trägt ein
Jaguar-Pelzmantel.
Der trägt ein aber der nicht echt ist. Der trägt ein Hemd.
Was für ein Hemd? Ich hätte über Serien reden sollen.
Ich habe gesagt, ich bin nicht gut da drin. Weißt du so? Also Leute in so optische Schubladen. Ich finde, okay, warte, lass mich mal, ich spinne mal weiter. Der hat einen
Hemd bis jetzt?
Nee, der trägt kein Hemd. Der ist ausgefallen, der trägt ein T-Shirt. Wow. Und zwar ein Fairtrade-T-Shirt, wo was einfarbig ist. Uni, sagt man heutzutage. Und zwar in blau auch, weil alles blau. Der trägt alles so blau, außer die Schuhe, die sind braun. Und der Gürtel, der ist schwarz. Und aber ein so ein kleines Zeichen, damit er zeigt, hier, das ist diese nachhaltige Marke, die ich trage, wo ich sehr viel Geld für ausgesehen habe. Und das muss jeder sehen. Deswegen Lecker. Hast du so ein kleines Zeichen noch auf der Brust. Und darüber trägt er einen Sakko.
War das nochmal ein Sakko? Das ist eine Anzugjacke, oder?
Ja.
Okay.
Sonst noch irgendwelche... Der hat kurze Haare, die aber so leicht igelig hochgegelt sind. Nicht so hart igelig wie in den 90ern, sondern dieses Surferwindhaar hoch. Ja. Also ungefähr so ein Dezimeter langes Haar, was so... Ja.
Ah ja, okay. Also
und
ein Ticken länger, als ich sie sonst habe.
Ja, und ein Drei-Tage-Bart und eine Hornbrille.
Okay. Ich merke, das ist so ein Gradient gewesen. Das ging immer mehr in die Richtung, wie ich mir das vorstelle. Und ich habe gemerkt, dass das keine gute Idee war. Und auch, dass ich dir keine gute Vorlage gegeben habe. Denn was ich hätte sagen sollen, wäre ein wirklicher Archetyp von einem Menschen. Im Sinne von zum Beispiel Schnösel, Doppelpunkt. Und zwar stelle ich mir das so vor. Also gab es auch Memes, glaube ich, letztens zu oder sowas, wie die irgendwie auszusehen haben. Ja, halt so ein bisschen schnöselig. Und du hast halt angefangen von den reichen beigen Hosen. Und in meinem Kopf haben reiche Leute immer weiße Stoffhosen an und irgendwie so ein Polunder-mäßigen oder ein Poloshirt und irgendwie einen pinken Pullover noch umgebunden. Und dann stelle ich mir immer so die Tennisspieler vor, die reichen oder sowas, die dann auch Wirtschaft oder sowas studieren, irgendwie einen Mercedes fahren, eine Sonnenbrille noch irgendwie in den Kragen gesteckt haben und dann auch so nach hinten gegelte blonde Haare, da sehen wir wieder, dass es ungefähr in die gleiche Richtung geht. Und so ein shaggy Drei-Tage-Bart, so ein bisschen wie... Fuck, der eine von Joko und Klaas, ich kann ihn nie auseinanderhalten. Der so aussieht, wie ich ihn gerade beschrieben habe. Lassen wir das und machen das nie wieder.
Was war denn dein Einstieg in Videospiele?
Mein Einstieg in Videospiele? Ich würde das staffeln. Also einmal in generell erster Berührungspunkt mit irgendwelchen Videospielen. Mhm. Erster Berührungspunkt mit für mich, in Anführungszeichen, richtig Videospielen oder PC-Gaming. Also, weil mein, ich überlege gerade, was mein erstes Videospiel war. Lustige Geschichte. Und zwar hat der damalige Freund von meiner Schwester hat sein Nintendo Game Boy, wollte er loswerden. Also dieser alte graue Klotz. Den habe ich irgendwie für einen Zehner abgekauft mit einem Mickey-Maus-Spiel und so einer gebrannten Cartridge mit irgendwie 8 Spielen oder sowas drauf. Die habe ich dann irgendwie ein paar Mal gespielt, fand nichts davon irgendwie besonders begeisternd. Hab dann aber 1-2 Wochen später in der Hecke meiner Nachbarsfamilie Pokémon Silber gefunden. Und das habe ich dann ziemlich gesuchtet. Und das war das erste Spiel, was ich gespielt habe. Das war in einer nassen Hecke. Bitte?
Entschuldigung, ich wollte nicht ins Wort fallen.
Ja, das habe ich in einer Hecke gefunden, als ich mein Fahrrad irgendwie in den Keller schieben wollte. Man muss halt an den Terrassen der Nachbarn jeweils vorbei. Und ja, da hatte keiner irgendwie im Umkreis ein Kind oder so und auch keine Enkelbesuche oder sowas. Deshalb habe ich mich mehrheitlich gefragt, wie das da hingekommen ist. Aber ich habe mir gedacht, no harm done. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwie einem Enkelkind hier irgendwie das Spiel klaue. Das hängt hier aus irgendeinem Grund halt drin. Außerdem war ich selber ein Kind und glaube ich nicht, dass ich so ein ausgeprägtes Moralverständnis hatte.
Und Ich wollte gerade sagen, als ob du dann damals schon hinterfragt hast, ob du damit irgendjemandem einen Schaden zufügst oder so. Du hast gedacht, Alter, wie geil, da ist Pokémon, das nimm ich.
Du sagst das so, aber ich kann dir gleich, ich kann dir die Geschichte erzählen, wann ich das erste Mal jemanden gemobbt habe. Und zwar war ich da in der Grundschule.
Wow. Ja, okay, erzähl.
Ja, und das ist eine Geschichte, in der ich an einem guten Licht dastehe. Und in der
okay,
ich,
glaub, wow.
ich den Vor- und Zunamen von einer Person wohl nennen muss. Weiß egal. Und zwar war ich, glaube ich, in der 2. Klasse oder sowas, kam morgens zur Schule und bin zu meinem Klassenraum gelaufen. Und da musste ich an der Parallelklasse vorbei. Und da habe ich mitgekriegt, wie irgendwelche Leute, weiß ich nicht, irgendwie am Rufen waren, Anne Schroten, Doppelknoten. Und wie die zu mir meinten, hey, sag mal Anne Schroten, Doppelknoten. Und habe ich gesagt, nee, nur wenn keiner bei euch so heißt. Weil ich wusste halt nicht, wie die ganzen Leute da in der Klasse hießen. Dann habe ich gesagt so, nee, keiner heißt hier Anne Schroten. Und dann habe ich das gesagt und damit unfreiwillig Anne Schroten gemobbt. Weil natürlich gab es einen Anne Schroten in der Klasse. Ich Vollidiot. Aber gutmütig wie ich war, habe ich erst abgecheckt, dass es dass natürlich auch keine Person ist, die ich da, ja, die ich dann irgendwie hänsel. Und da muss ich ungefähr im gleichen Alter gewesen sein. Also plus minus ein Jahr und ich hatte Pokémon Silber in der Tasche, außer Hecke, direkt in meinen Gameboy rein, mit einem Zwischenstopp im Föhn, weil das Spiel ein bisschen nass war.
Okay, ich habe zwei Fragen. Frage Nummer eins. Hast du das Spiel neu gestartet? Oder hast du den Spielstand weitergespielt?
Also, ich habe auf jeden Fall für mich neu gestartet und ich kann mich nicht erinnern, ob ich einen alten Spielstand oder so nochmal angeguckt habe. Das kann sehr gut sein, dass das leer war, weil gab es da eine Anleitung, wie man das löscht? Oder konnte man einfach neu starten und überspeichern? Musste man da nicht so eine abgefuckte Tastenkombination machen?
Wenn du das Spiel eingelegt hast, konntest du laden oder neu starten.
Okay, ja, dann habe ich es, ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir den alten Spielstand angeguckt, aber ich habe da keine Erinnerung dran. Ich
glaube auf jeden Fall, ja, wäre sehr interessant gewesen, was das für ein Typ Spieler oder Spielerin gewesen wäre und was für Pokémon da schon gefangen worden. Also war es am Anfang und jemand hat dann keine Lust mehr drauf gehabt und dann das Spiel weggeworfen oder war das schon richtig weit, irgendwie alle Pokémon schon gefangen und so und dann hatte der oder sie das verloren und dann ist dadurch halt voller Dilemma entstanden oder so. Wäre sehr interessant gewesen, kannst du leider nicht beantworten, egal. Meine zweite Frage ist, ist das dein erstes Pokémon-Spiel gewesen oder hast du vorher schon die rote oder blaue Edition gespielt?
Nö, das war mein erstes Pokémon-Spiel. Wie ich eben gesagt habe, hatte ich da gerade den Gameboy, was mein erster Videospielberührungspunkt war, mit dieser shitty 7-in-1 Cartridge, einem Mickey Mouse Spiel und dann kurze Zeit später halt das Pokémon Spiel.
Krass, okay, das ist ja richtig geil.
Ja, das war mein erstes Pokémon Spiel, was ich gefunden habe. Ich kannte wahrscheinlich Pokémon schon aus dem Fernsehen, aber also mir waren die Videospiele, glaube ich, da definitiv irgendwie neu.
Und du hattest kein Tetris?
Das war auf dem 7-in-1 Ding bei.
Hä? Echt? Okay, ja. Krass.
Das war so ein Nintendo Game Boy Cartridge mit Tetris, Dr. Mario war da noch drauf, irgend so ein komisches Motocross-Spiel, irgend so ein komisches Panzerspiel und Alleyway oder wie das heißt, wo man unten so eine Plattform nach links und rechts bewegt und so einen Ball immer davon abbouncen lassen muss, um oben Kästchen irgendwie kaputt zu machen. Also so arcadige Spiele waren da drauf hauptsächlich und nichts irgendwie mit Story oder sowas.
Ja, ich habe Silber und die, also was war das? Silber, Gold und hinterher Kristall oder so? Ne, Silber... Gold.
Kristall ist das Komplementärding zu den beiden auf jeden Fall.
Also doch, ja, okay. Gold, Silber, Kristall. Habe ich nie gespielt, tatsächlich. Sondern ich habe rote Edition damals gehabt. Und ich weiß noch, ich habe, also ich hatte vorher schon Videospiele gespielt. Ich habe damals mit dem Amiga angefangen. Und auch mit dem alten Gameboy. Bei dem alten Gameboy, dann habe ich irgendwie Mario, Donkey Kong, Tetris, solche Geschichten. Und ich weiß, dass irgendwann die rote Edition, ich bin mir nicht mehr sicher, ob die da rauskam. Auf jeden Fall hatten wir irgendwie schon davon gehört. Auf dem Schulhof war das irgendwie schon Thema. Ich bin so hundertprozentig genau, wie ich dazugekommen bin. Also ob ich das bei anderen schon gesehen hatte oder ob das vorher schon irgendwie in aller Munde war und dann erst irgendwann zu uns kam. Weil ich meine, die Serie wäre nämlich in Deutschland erst gestartet. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr so hundertprozentig. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich mir von meinem eigenen Taschengeld damals Pokémon Rot und extra für Pokémon Rot den Game Boy Color geholt habe, damit ich Pokémon nicht auf dem Game Boy spielen muss, sondern halt die von den Farben, von den unglaublichen Farben zwei profitiere. Farben. Ja, das war dann halt Rot, ne? Also grün quasi. Ja, aber das war super cool. Der lilane Game Boy Color und die rote Edition von Pokémon. Und ja, ich habe da sehr, sehr viel Zeit drin ich habe da sehr, sehr viel Zeit drin investiert. Ich habe sehr viele Pokémon gefangen, getauscht und so. Und irgendwann, ich habe zwei Fehler gemacht in meinem Pokémon-Leben.
Ah, du hast deinen Starter freigelassen.
Ey, naja, nee, da so nicht. Aber schlimmer eigentlich. Also zwei Sachen. Und zwar gab es doch mal dieses Event Mew. Und es gab ja mal immer diese Legende, dass man Mew irgendwie unter einem Truck finden kann mit einem Missingo-Glitch oder irgendwelche Geschichten, keine Ahnung. Und du hattest die Möglichkeit, Pokémon zu tauschen und dann an einem bestimmten Punkt den Gameboy auszumachen oder beide Gameboy auszumachen. Und dann hatten beide das coole Pokémon quasi. Und ich habe dann natürlich getauscht bekommen, wie jeder andere auch auf dem Schulhof quasi, von irgendeinem Typen. Keine Ahnung, du hast irgendeinen Raupi gefangen, hast das in die Röhre geschickt, hast dafür Mew bekommen, beide haben den Gameboy ausgemacht, beide hatten hinter Mew. Super cool. Und ich habe das gemacht bekommen von jemandem, der offensichtlich wusste, wie das geht. Mhm. Und dann war da ein Kumpel von mir und der wollte dieses Pokémon auch haben. Und ich habe mich nicht getraut, weil mir die ganze Sache damals sehr wichtig war. Und er hat gesagt, nein, ich weiß, wie das geht, ich weiß, wie das geht. Und ich wusste, der weiß nicht, wie das geht. Und aber irgendwie wollte ich auch, ich wollte ihn nicht als Lügner darstellen und ich wollte auch nicht gierig sein und so. Das ist diese typische Situation, wo du eigentlich keinen Bock hast, aber dann trotzdem sagst, ja, komm, dann machen wir das jetzt halt. Und dann haben wir das gemacht und dann hatten wir hinterher zwei Raupis. Und das war der schlimmste Tag in meinem Leben.
Was?
Es war so furchtbar, weil ich einfach dieses legendäre Pokémon, wie gesagt, ich habe im Kopf, dass das Mew ist, aber ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es wirklich Mew war oder ob es Mewtwo war oder so. Aber ich meine eigentlich, das wäre Mew gewesen. Wie auch immer, auf jeden Fall irgendein sehr krasses, wichtiges Pokémon und ich hatte das nicht mehr. Und das war richtig, richtig schlimm. Und dann ist aber noch was viel Schlimmeres passiert. Und zwar war ich irgendwann im Urlaub und hatte natürlich den Gameboy mit, wie immer. Und ich war so ein dummes Kind, dass ich gedacht habe, Also, und das war zu einem Zeitpunkt, wo ich das Spiel durch hatte und wo ich Pokémon immer nur noch gespielt habe, um meine Pokémon alle so auf Level 100 zu bringen und so. Weißt du, ich hatte jeden Trainer besiegt, ich hatte alles gemacht, alles abgegrast, mein Pokédex war voll, ich habe alles ertauscht, voll. Alles cool. Ja, ich hab das früher gesuchtet. Und dann kam halt dieser Moment, wo du halt irgendwie nichts mehr zu tun hast und einfach nur noch gegen wilde Pokémon kämpfst, aber du willst halt auch irgendwie nicht, du willst auch nichts anders machen und so, weil du hast ja nicht mehrere Spielstände und so. Auf jeden Fall habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, ey, okay, ich fange jetzt einfach mal ein neues Spiel an und guck mal, wie der Anfang ist, aber nicht mit Glumanda, sondern mit einem anderen Pokémon. Und habe damals Bisasam genommen und habe dann mit Bisasam den Anfang gespielt. Einfach nur, weil ich wissen wollte, wie sich der Anfang spielt mit Bisasam. Aber aus Gewohnheit habe ich, bevor ich den Gameboy ausgemacht habe, gespeichert. Und dann habe ich gespeichert, habe den Gameboy ausgemacht, den weggelegt und dann irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde später, nächster Tag, war doch immer, ich den Gameboy wieder angemacht und stehe in diesem verfickten Pokémon-Center mit meinem Bisasam. Und ich denke, nee, das ist jetzt nicht wahr. Und das ist dieser Moment, wo deinem Körper bewusst wird, dass gerade irgendwas richtig, richtig Schlimmes passiert ist. Und der ganze Körper sich dagegen wehrt und denkt, nein, 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 das ist ein Traum, irgendwas kann nicht sein. So diese erste Phase der Trauer.
Wackelige Beine.
Ja, genau, und du schwitzig und dein Gesicht kribbelt und so. Und das war so schlimm. Und ja, dann habe ich mir meinen perfekten Spielstand einfach zerstört. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt ist eh schon scheißegal. Dann bin ich halt hingegangen und habe auf dem Schulhof mein Bisasam weggetauscht, habe meinen Shiggy, also habe mit Shiggy angefangen, weggetauscht, habe wieder mit Glumanda angefangen, habe mir die beiden dann wieder hertauschen lassen und habe dann quasi mit den drei Startern das Spiel nochmal durchgespielt. Nicht mehr so exzessiv, sondern ich habe es dann durchgespielt und danach vielleicht noch so ein paar Events oder so gemacht, aber nichts mehr Großes. Und das ist tatsächlich noch der Spielstand, der auch noch heute bei mir auf der roten Edition noch vorhanden ist.
Ja, okay, das ist glücklich, dass da die rote Edition ist, die du dann irgendwie lieb gewonnen hast und nicht irgendwie Gold und Silber, weil die hatten so ein bekanntes Problem, dass die interne Batterie für den Speicherstand oder sowas, glaube ich, irgendwie defekt war und dann Spielstände gelöscht waren. Und ich weiß, dass ich bei mir, glaube ich, irgendwann dann auch mal die Batterie wechseln musste. Das hat auch ganz gut geklappt und so, aber was auch immer drauf war, war weg. Aber das war dann an einem Punkt, wo ich das nicht mehr irgendwie so wichtig fand. Also ich habe auch mein erster Spielstand da drauf, den, also offensichtlich da hatte ich dann so eine gewisse Nostalgie auch für, den habe ich auch, ich weiß nicht mal, ob bewusst oder auch in so einer Situation wie du, das kann sehr gut sein, auch dann überschrieben. Und da wollte ich dann immer wieder hinspielen zu dem Punkt, wie ich dann wieder an dem Punkt war. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass der Punkt gar nicht so gut war, weil das ist nicht nur das erste Pokémon-Spiel, was ich gespielt habe, sondern auch das erste richtige Videospiel. Und ich habe das einfach nicht gut gespielt. Also es sind ja diese VMs, also diese Pokémon-Attacken, die irgendeinen Zweck erfüllen in der normalen Welt, außerhalb der Pokémon-Kämpfe. Und ich glaube, die konnte man nicht entlernen lassen noch damals in der Edition. Und dann hatte einfach mein Starter-Pokémon hatte irgendwie die ganze Zeit Zerschneider oder sowas. Also halt völlig dämlich und irgendwie, wenn du das, ich sag mal, besser in Anführungszeichen spielen wollen würdest, dann würdest du das nicht mehr machen, dann hättest du so ein VM-Sklaven-Pokémon. Also, ich habe da auch schon nicht gut gespielt. Ich hatte nämlich auch so einen Punkt, dass ich ein Kollege hatte, der schon länger Pokémon hatte, der hatte die goldene Edition, glaube ich, zufällig und auch auf dem Game Boy Color. Und der musste mir dann helfen für die legendären Pokémon, weil ich das überhaupt nicht geschissen gekriegt habe. Also ich war da, ich hatte da noch nicht so dieses Videospiele-Denken, dass ich wusste, wie Sachen funktionieren und dass ich diese logischen Schlüsse oder sowas verknüpfen konnte. Man hat ja auch meistens zu irgendeinem bestimmten Arena-Orden hat man dann, ich sag mal, die Freigabe gekriegt, irgendeine VM zu benutzen. Und dann konntest du danach erst in ein neues Spielareal. Ich weiß, die längste Zeit habe ich vor dem dämlichen Wasserfall oder sowas an irgendeiner Stelle gehockt und ich wusste, hey, ich glaube, ich muss hier irgendwie lang, ich komme nicht weiter. Und dann so, ja, okay, ich habe irgendwie eine neue VM gekriegt und ich muss irgendeinem Pokémon beibringen, wie der einen Wasserfall hochschwimmen kann. War ich einfach zu blöd für, weil in meinem Kopf war noch nicht diese Spielelogik so, ah, okay, ich habe gerade einen neuen Orden gekriegt, ich kann jetzt irgendwas Neues machen, was ich vorher nicht machen konnte.
Aber da bin ich nicht sicher, ob diese Startschwierigkeiten da quasi nicht auch bei mir vorhanden gewesen sind oder generell bei jedem früher irgendwie bei uns in dem Alter.
Dass du quasi nicht so gut im Videospielen warst?
Ja, ich hatte halt einfach das Glück dann in der Beziehung, dass wir uns halt jeden Tag auf dem Schulhof darüber unterhalten haben. Also du hast Schule gehabt, da hast du, ich wollte jetzt Feierabend sagen. Was heißt Feierabend bei der Schule?
Schule aus.
Wow. Du hast Schule aus gehabt, dann hast du gegessen, dann hast du so getan, als wenn du Hausaufgaben gemacht hast, aber hast aber eigentlich Pokémon gespielt. Dann hast du dich mit deinen Freunden getroffen zum Spielen. Dann bist du abends wieder nach Hause und hast wieder Pokémon gespielt. Nächsten Tag auf dem Schulhof hast du halt über Pokémon gesprochen. Und das war einfach jeden Tag auf dem Schulhof haben wir uns halt über Pokémon oder Dragon Ball oder sonstige Sachen unterhalten. Und dementsprechend, wenn du dann an irgendeiner Stelle warst und nicht weiterkamst, dann, ja, wir haben ja auch auf dem Schulhof, wir haben Pokémon-Karten dann auch gehabt und mit Pokémon-Karten gespielt, aber wir haben nicht mit Pokémon-Karten gespielt, wie man normalerweise mit Pokémon-Karten dieses Trading-Card-Game spielen würde, sondern wir haben die Karten auf so einer Steinkante gehabt und dann davon runtergeschnipst auf den Boden und dann hat der Nächste auch seine Karte von dieser Steinkante runtergeschnipst auf den Boden und die musste auf der Karte des anderen landen. Und wenn die auf der Karte des anderen gelandet ist, dann hast du beide Karten gehabt quasi. Und ansonsten hat man halt mit anderen Karten gemacht.
Boah, wir haben super aber Ähnliches immer mit Fußballstickern gemacht, muss ich gleich erzählen. Muss
ja,
ich
dran genau. Ja. Und wir haben dann haben wir mit Pokémon-Karten und viel exzessiver haben wir dann hinterher mit Yu-Gi-Oh!-Karten gemacht. Aber natürlich haben wir nie mit den guten Karten gespielt, sondern wir haben nur um die guten Karten gespielt und mit so Schrottkarten, die halt durchaus zerkratzen können und dreckig werden und so.
Aber diese Elementkarten und so ein Scheiß. Da merkt man, glaube ich, so ein bisschen den Altersunterschied, dass ich, glaube ich, nicht so in diesem ursprünglichen Pokémon-Hype mit drin war. Zum Beispiel war halt so die aktuelle Generation, als ich in der Grundschule war. Ich denke mal, weiß nicht, ob wir bei dir jetzt auch von Grundschule reden, ob das dein Abituralltag war oder sowas irgendwie so wurde oder weiß ich, 8. Klasse oder so ein Zeug. War bei mir gerade die aktuelle Generation halt auch Gold, Silber, Kristall. Und erste war halt nochmal ein paar Jahre vorher. Also ich glaube, ich hatte keinen oder sowas bei mir in der Grundschule, der die gespielt hat. Und Pokémon-Karten waren jetzt, glaube ich, auch nicht so krass bei mir auf dem Schulhof. Sondern halt, wie gesagt, die Pokémon-Generation und dann auch nur ein paar Leute, die gespielt haben. Und ja, später auch Yu-Gi-Oh!-Karten. Die habe ich übrigens auch letztens gefunden. Ich habe irgendwie immer noch 1000 Stück davon. Und Beyblades. Also das war so ein bisschen, die drei Grundpfeiler meiner Kindheit waren die Pokémon-Generation, Beyblade und Yu-Gi-Oh!-Karten.
Ich habe meine Yu-Gi-Oh!-Karten auch noch und ich fand es immer schade, dass Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Heißt in der echten Welt, weil Yu-Gi-Oh! Ja in der Welt von Yu-Gi-Oh! Duel Monsters heißt. Und Yu-Gi-Oh! Ja eigentlich der König der Spiele ist und in dem in dem Manga nicht nur um Duel Monsters, also dem Kartenspiel ging, sondern auch um andere Spiele, die der Yu-Gi-Oh! Beherrscht. Und ich fand das immer blöd, dass die Leute gesagt haben, Yu-Gi-Oh! Karten, obwohl es natürlich in unserer echten Welt schon Yu-Gi-Oh! Karten sind, weil es ja die Karten aus der Serie Yu-Gi-Oh! Sind. Jade, jade. Aber ich mag das Spiel und ich finde das nach wie vor noch cool. Bei den ganzen neuen Regeln komme ich nicht so hinterher. Die sind super abgefahren und da gibt's ganz viele krasse Sachen und die Spiele sind super schnell geworden. Aber so diese Regeln noch zu der normalen Zeit, in Anführungsstrichen, also dieses, weiß ich nicht, Seto Kaiba-Zeit und so, die finde ich tatsächlich ganz cool und die habe ich auch immer gerne gespielt und die spiele ich auch teilweise dann in heutiger Zeit noch gerne. Da gab es nämlich so ein Game Boy Advance-Spiel, Tournament 2000 oder irgendwie so, weil ich super gesuchtet habe und das jahrelang auch immer noch gespielt habe und letztes Jahr oder vorletztes Jahr tatsächlich auch nochmal wieder ordentlich weitergespielt habe. Also ich finde Yu-Gi-Oh! Nach wie vor ein richtig cooles System eigentlich.
Also vom Prinzip her natürlich, diese ganze Kartengeschichte ist halt immer cool und ich glaube, je nachdem mit welchem, ich sag mal, Flavor of the Week-Karten-Ding man aufgewachsen ist, findet man das cool. Und ich finde das in Anführungszeichen, also in Klammern auch noch cool. Und zwar finde ich die Nostalgie, glaube ich, cool. Weil das halt das super cool als Kind und ich habe mit irgendwie jedem meiner Freunde irgendwie Yu-Gi-Oh! Gespielt und ich glaube, das war so der gemeinsame Schnittpunkt von jedem.
Kannst du die Regeln noch?
Das ist das Ding. Ich glaube, ich habe in meinem Leben kein einziges Spiel gespielt, Yu-Gi-Oh!, also Duell, was irgendwie ansatzweise die Regeln beachtet hat. Also wir waren halt alle super jung und man hat halt unzählige Karten, die teilweise auf Englisch sind, manchmal diese dämlichen japanischen Karten, viele dann auch mal irgendwie mit gefälschten Karten und man tauscht natürlich auch die guten und weiß, welche echt sind und sowas, aber das ist schon gar nicht mal so unkomplex für jemanden, der irgendwie in der vierten, fünften Klasse ist. Und ich weiß, mit einem Kollegen ganz insbesondere, mit dem habe ich dann immer irgendwie Duelle gespielt, aber anstatt sich auf die Effekte zu berufen oder sowas, hat er dann einfach so eine Karte gelegt und so, ja, das ist der und der, was weiß ich, gibt dir jetzt eine Riesenfaust oder so. Also das ist nicht der Effekt der Karte. Aber wir haben dann so ein bisschen dazu quasi geroleplayed, als ob wir wirklich irgendwie ein Duell hätten und die Monster irgendwie kämpfen würden oder sowas. Das heißt, wir haben mehrheitlich so ein bisschen die Regeln missachtet. Also.
Bei uns war das so eine Mischung. Wir haben durchaus schon nach den richtigen Regeln gespielt. Also nach den richtigen Regeln, wie die quasi in den ich weiß nicht, Foren, Internet oder wo auch immer wir die her hatten, weil wir haben keine Bedienungsanleitung gelesen, da bin ich mir sehr sicher. Aber wir kamen dann auch irgendwann in diese Phase, wo wir auf einmal keine deutschen Karten mehr hatten, sondern englische Karten, weil die englischen Karten halt irgendwie da waren und neuer waren und die ganzen Spieleläden dann die ganzen englischen Karten hatten, weil die wussten, ey, die Leute kaufen die wie verrückt. Und alle wollten natürlich die neuen Karten haben, also haben die sich natürlich die geholt, aber wir waren noch nicht so weit, dass wir das Englisch gut konnten. Das heißt, wir haben so grob verstanden, was auf der Karte steht, aber nicht so richtig. Und ich hatte da, und ich kann mich an eine Karte erinnern, und die Karte war damals einfach legendär stark. Und zwar hatte die 4 Sterne. 4 Sterne bedeutet, du brauchst kein Tribut bei einer Beschwörung. Das heißt, du kannst die Karte einfach legen und musst nicht ein anderes Monster dafür opfern. Bei 5 Sternen musst du ja ein Opfer machen und ab 7 Sterne musst du 2 andere Monster opfern. Du brauchst kein Monster dafür opfern. Und diese Karte hat in der Standby oder in der Battle Phase, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, 300 Punkte zum Attackewert hinzubekommen und hatte schon einen Attackewert von 1700. Was wir nicht wussten, weil unser Englisch nicht so gut war, ist, dass das immer nur, nee, es war Attackephase, genau, Battle Phase, dass das immer nur für die Attackephase ging. Und wir haben es interpretiert, dass er jedes Mal, wenn er angreift, 300 Punkte mehr bekommt. Das heißt, ich hatte dann hinterher ein 4-Sterne-Monster, wofür ich keine Tribute hatte, was weit über 5000 Punkte hatte, okay. Weil es halt jedes Mal 300 Punkte dazu bekommen hat. Und ich war einfach unschlagbar.
Nicht weil so ein ich diese, temporärer Buff. Diese Karte.
Ja, und wir uns auch alle gewundert haben, warum die Karte nicht shiny ist, weil die ist doch super mächtig und so. Und ja, das waren halt diese verrückten englischen Karten, die halt unfassbar krass und unfassbar stark waren.
Das ist ja, also, wir haben mit völlig falschen Effekten gespielt. Also, eine englische Karte, da konntest du alles reininterpretieren, eine chinesische sowieso. Und ich habe definitiv das ein oder andere Mal, ist mir gerade eingefallen, meine Englischlehrerin oder wahrscheinlich irgendein Lehrer gefragt, was irgendwie auf einem Karteneffekt steht. Und ich glaube, ein paar Mal auch auf einer Karte, die einfach nicht mal einen Effekt hatte. Also, ich weiß nicht, wie die Monster. Wie die Unterteilung heißt, wenn die Monster keinen Effekt haben, gibt's da ein Wort für? Auf jeden Fall Monster. So eine. Ja, hab ich ihn gefragt, was steht hier drauf? Und dann so, ja, dieser Drache ist irgendwie dunkel und lebt in Höhlen von Mordor oder so, keine Ahnung. Also völlig uninteressant. Ich weiß nicht, wieso ich nicht bei einer Karte gefragt habe, die irgendwie super krass ist oder so. Aber gab definitiv auch welche, die ich gar nicht erst kapiert habe.
Ja, es gibt vor allen Dingen bei den, ist ja auch schwierig, selbst wenn du damals den genauen Wortlaut gewusst hättest, also 1:1, heißt auch nicht unbedingt immer, dass die Bedeutung genau klar ist. Es gibt ganze Foreneinträge und Forendiskussionen darüber, die sich um die genaue Bedeutung und die genaue Wirkweise von bestimmten Karten oder bestimmten Karteneffekten drehen, weil es halt schwammig beschrieben ist und du ja super viele so Eventualitäten. So Situationen halt Ja, so, genau, so super viele Eventualitäten halt irgendwie nicht bedacht hast, als du einfach auf die Karte irgendwas geschrieben hast, so, ja, die Karte kann das und dann, ja, aber was ist denn, wenn die Karte dann das macht und die andere Karte macht das, kann die Karte dann immer noch? Ja, gute Frage. Und welche Karte kommt zuerst und so? Und dann, heute sind die ganzen Sachen ja auch super ausdefiniert und natürlich auch durch Turnierregeln und Videospiele und so. Aber das war halt nicht immer so. Und dann gab es damals halt Riesendiskussionen, allein schon bei den Leuten, die die Texte richtig verstanden haben. Und wir haben ja nicht mal die Texte richtig verstanden. Dementsprechend war das ja alles fernab von richtig quasi. Aber das hat trotzdem super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, macht mir heute auch immer noch sehr viel Spaß, weil ich die Regeln und dieses Taktische, damit umzugehen, halt sehr mag. Aber ich bin, glaube ich, kein guter Spieler. Also ich habe jetzt mal, wie gesagt, letztes oder vorletztes Jahr irgendwie so ein neues Spiel von Yu-Gi-Oh! Mir geholt und da mal so ein bisschen reingezockt. Und bei den ersten Generationen komme ich noch ganz gut mit. Und du kannst dich dann quasi so durch die Geschichte spielen und dann, wenn du die hinteren machst, wo dann irgendwelche, da gibt es dann Sync-Monster und XYZ-Monster und keine Ahnung, da bin ich auch irgendwann einfach raus. Und dann startest du Duell und du bist in 3 Zügen platt. Und ich verstehe nicht mal, warum. Weil der Zug des Gegners einfach gefühlt 5 Minuten dauert. Und danach habe ich die Hälfte meiner Lebenspunkte verloren. Und der hat 7 Monster auf dem Feld, wo nur 5 Monster draufpassen. Ich verstehe gar nicht mehr, was los ist. Und ich hab meinen Busterblader auf der Hand und kann den nicht beschwören, weil ich dafür 2 Tributbots da brauche. Und stehe dann da, ja, ich lege eine Karte verdeckt im Verteidigungsmodus und beende meinen Zug. Ja, sauber, vielen Dank auch.
Ja, also ich hatte gar nicht die Ambition, als Kind das zu verstehen. Und also ich glaube, ein großer Aspekt war dann einfach nur dieser Sammeltausch- und Suchtaspekt. Also du kaufst ja halt, gibt's kein komplettes Taschengeld für ein neues Booster-Pack. Ist Booster-Pack ein Paket oder ist das der ganze Karton? Auf jeden Fall für
ja, Booster-Pack waren immer diese kleinen wo 5 oder 10 Karten genau, oder so drin waren. Ja,
das meine ich. Holst dir halt so ein Ding vom ganzen Taschengeld oder sowas, hoffst irgendwie auf eine Glitzerkarte, was weiß ich, tauscht die dann rum, also so allein das. Und dann, ich weiß, ich habe irgendwie zu Weihnachten eine Dual-Disc, diese erste Dual-Disc gekriegt.
Du hattest keine Dual-Disc, Alter.
Ich hatte eine Dual-Disc.
Oh, ich wollte immer eine Dual-Disc haben, Alter.
Aber die war so crappy, die hat die Karten zerknickt, das war kacke und mit Höhle haben die nicht reingepasst. Habe ich mal gegen mich selber gespielt.
Was hattest du denn neben einer Dual-Disc noch in deinem Kinderzimmer?
Unglaublich viel Scheiße. Also metaphorisch. Alles mögliche an Kram. Also man kann es irgendwie nach Interessengebieten sortieren. Da habe ich dann so ein paar Sachen für jedes Interessengebiet. Und ich hatte auch eine Holzkiste mit irgendwie einem Haufen Crap, wo ich selber nicht wusste, was herkam. Also gefühlt irgendwie so ein großer bunter Mix aus UI-Figürchen, McDonalds-Spielzeugen und irgendwie anderes Zeug, was ich angesammelt hat. Irgendwelche Lego-Teile, die nicht mehr zum Set gehören. Aber ich sag mal, große Punkte, die man noch gut kategorisieren kann, war einmal der Yu-Gi-Oh!-Bereich. Da waren dann halt ein Haufen Karten, wo ich glaube, die meisten immer noch von da sind, weil ich mir halt auch nicht die Mühe mache, die irgendwie zu verkaufen. Eine Dual-Disc, das wäre was zu Yu-Gi-Oh! Gehört. Beyblades ein Haufen. Ja, und was ich letztens wiedergefunden habe bei meinen Eltern, ist eine fucking Messersammlung. Ich habe irgendwann angefangen, Taschenmesser zu sammeln. Und dann habe ich mir in irgendeinem Jagdladen oder so, was habe ich mir ein Klappmesser geholt und ab dann war das scheinbar irgendwie so eingebrannt, ey, der sammelt irgendwie Messer oder so. Dann habe ich irgendwie so ein ähnliches Messer gekriegt, glaube ich, zu Weihnachten von meinen Eltern. Und mein Vater hat irgendwie von der Arbeit mal so als Prämie, weil er so lange gearbeitet hat, irgendwie ein Taschenmesser gekriegt. Und irgendwann habe ich von meinem Onkel, also nicht direkt von meinem Onkel, also der ist schon immer tot irgendwie, ich weiß nicht, wo das Messer war, aber habe ich irgendwie so ein altes Bowie-Knife von dem gekriegt. Also nochmal, um das zu erklären, Bowie-Knife ist so ein Buschmesser, womit du dir John Rambo vorstellst. Also das Ding hat eine Klinge wie ein Unterarm, so breit und so lang, ist in so einer Echtlederscheide und obendrauf ist nochmal so eine kleine Scheide mit so einem Messer, was, ich würde es als Dolch betiteln. Das Teil habe ich jetzt rumliegen zufällig auch. Benutze ich jetzt immer zum Pakete auspacken. Ganz komische Messerphase, die ich hatte.
Überhaupt nicht überdimensioniert. Ich habe damals nur Taschenmesser gehabt. Also dein Onkel hat dir dieses Schwert quasi vermacht.
Ja, ohne dass er es wollte oder wusste. Also er hatte scheinbar unglaublich viel Crap. Also ich stelle mir das immer vor wie so eine bunte Schatzkiste, was er alles irgendwie bei sich in der Bude wohl hatte. Er hatte irgendwie einen Billardtisch, einen Plattenspieler mit einer coolen Sammlung, ist Motorrad gefahren, hatte das Teil, hatte irgendwie eine Luftdruckpistole und ist irgendwie mal in so einen Bunker eingebrochen und hat da irgendwie so einen Soldatenhelm oder sowas gefunden. Also so alles mögliche an coolen Krimskrams. Und davon habe ich jetzt das Messer. Ah, und dann habe ich noch eine lustige Geschichte. Und zwar letztens irgendwann war ich mal bei meinen Eltern und dann habe ich hinterfragt, was denn da an irgendeinem Bilderrahmen ist von meinem Onkel. Und da meinte meine Mutter irgendwie, das ist ein Armband oder sowas. Und dann habe ich mir das Ding angeguckt und habe festgestellt, das ist, ich bin mir nicht sicher, ob man die wirklich so nennt, aber eine texanische Krawatte oder so eine Texas-Krawatte. Und zwar ist es einfach nur so eine Schnur mit so, dass die mit beiden Enden durch so ein Medaillon irgendwie sowas geht.
Ja, auf jeden Fall, ja, ich kenne das und ich weiß genau, was du meinst.
Ja.
Das haben nämlich Leute mal in irgendwelchen Filmen, also in amerikanischen Filmen aus Texas oder aus Mexiko oder sonst irgendwie was. Und ich weiß genau, was das ist.
Ja, genau.
Sieht man original nur in solchen Serien und bei dir im Wohnzimmer.
Ja, genau. Und man stellt sich den Sheriff vor, der sowas anhat, irgendwie in No Country for Old Men oder sowas. Wahrscheinlich hatte der sowas. Ich glaube, manchmal auch am Hut. Auf jeden Fall so ein Ding. Und das ist jetzt ja nicht komisch, nicht zu wissen, was das ist. Ich wusste das auch erst, weil ich das, glaube ich, irgendwie mal, was weiß ich, vor ein paar Jahren wahrscheinlich gegoogelt habe oder irgendwie irgendwo gelesen, weil es mir dann aufgefallen ist. Ja, und ich meine, der ist, weiß nicht, wann der gestorben ist, lebt irgendwann in den 70er, 80ern oder sowas, ist irgendwie an das Teil gekommen und hat sich wahrscheinlich gedacht, cool, keine Ahnung, was das ist. Er hat es wahrscheinlich nicht als Krawatte getragen, aber fand ich ganz lustig, weil ich dann da aufklären konnte, ach, das ist übrigens eine Krawatte oder sowas, wie man die in Texas trägt. Ich weiß nicht, ob es wirklich eine Krawatte ist, aber ich habe es jetzt so weit abgestempelt. Ja,
also ich glaube nicht, dass die als Texas-Krawatte im Sinne von als Krawatte getragen wird, aber ich habe zumindest aus dem amerikanischen Bild dieser Serien oder sowas tragen die das ja auch einfach immer quasi, also die gehen ja auch zur Hochzeit einfach mit dem Cowboy-Hut und dieser Texas-Krawatte mit diesen Dingern dahin und so und sagen, ey, ich bewerbe mich hier als Bademeister.
Ja, aber sowas hatte der. Unglaublich cooler Shit. Nunchucks, glaube ich, auch noch. Ja, dann habe ich dieses fette Bowie-Messer. Da habe ich dann letztens, als ich so ein, fast wie so eine Plündertour oder sowas betrieben in meinem alten Kinderzimmer, wollte eigentlich nur ein bisschen kurz aufräumen, und habe dann einen Haufen Zeug gefunden, unter anderem das Messer, wo ich dann endlich mal gegoogelt habe, weil ich jetzt des Internets mächtig bin, was das für eine Marke ist. Habe festgestellt, irgendeine spanische Messermarke, die auch wirklich, die Webseite ist nur auf Spanisch. Ich verstehe kein Wort. Ich finde das Messer nicht, weil seitdem schon 48 neue Serien oder sowas rauskamen. Dann meine Yu-Gi-Oh!-Karten irgendwie, hier ist das irgendwie noch was wert. Und ansonsten einen Haufen Kartons. Ich habe festgestellt, ich habe so fucking viele Kartons. Ich bin so ein Karton-Messi. Meine Eltern machen das auch. Die haben sämtliche Kartons von allem, was die jemals geholt haben, irgendwie aufgehoben. Die haben Kartons von Haustelefonen, die gibt's nicht mehr. Da gab's schon drei neue Telefone nachher. Und ich habe das scheinbar auch gemacht. Ich habe dann in meiner Schlafcouch, da habe ich die Sitzlehne hochgeklappt und habe geguckt, was da alles so drin ist, weil ich irgendwas gesucht habe. Und habe zwei Kartons gefunden mit Kartons drin, wo wiederum ganz oft Kartons drin waren. Und noch ganz viele andere Kartons.
Ich kann es absolut nachvollziehen. Ich habe in meinem Beiraum einen Schrank, der voll ist mit Kartons von Sachen, die ich mal gekauft habe, wo ich mir gedacht habe, oh, du musst aber auf jeden Fall den Karton aufbewahren, weil wenn mal was mit dem Ding ist, wenn es mal kaputt geht oder sonst irgendwie was, dann brauchst du ja noch den Karton.
Könntest du das im Originalkarton zurückschicken?
Richtig, original und schön verpackt, so wie es zu mir kam. Das Ding ist, ich habe nicht einen dieser Kartons verwendet. Ich habe mittlerweile von mehreren Routern, von Internetprovidern, die es wahrscheinlich nicht mal mehr gibt, noch Kartons da. Ich habe alles Mögliche und ich habe ja jetzt in letzter Zeit durch viel zu Hause sein und so ein paar Einkäufe getätigt und ein paar neue Sachen gekauft und mittlerweile stehen die Kartons einfach vor dem Schrank, weil im Schrank ist kein Platz mehr. Und ich muss mich einfach mal.
Die Kartons erobern sich die Wohnung zurück.
Wirklich. Und ich muss einfach mal hingehen und mal diesen Schrank ausmisten und diese ganzen Kartons ausmisten. Das Problem dabei ist halt, das ist so viel Aufwand, weil du gehst ja nicht hin, nimmst die Kartons und schmeißt die weg. Weil die sind ja alle noch komplett original verpackt. Das heißt, du nimmst die Kartons, pflückst die auseinander, trennst gelber Sack von Papier und zerkleinerst das und hast du nicht gesehen. Und da, also bei der Anzahl an Kartons und auf dem Dachboden im Keller habe ich noch mehr, also von den großen Sachen, die nicht in den Schrank gepasst haben, da bist du locker einen halben Tag mit beschäftigt, nur Kartons zu entsorgen. Und dann musst du ja auch noch irgendwo hinfahren, weil ich kann das nicht einfach bei uns hier in die Mülltonnen packen, weil dann sind die Mülltonnen voll. Dementsprechend stehen die Kartons der neuen Sachen jetzt einfach davor und warten darauf, irgendwann mal eingelassen zu werden.
Also ich habe da so einen Mix aus dem, was du gesagt hast, und eine Lösung, die wahrscheinlich keine Lösung für dich sein wird. Und zwar habe ich unter anderem auch gesucht oben eine Tastatur, weil mein Vater meinte irgendwie, seine Tastatur ist kaputt und er bräuchte irgendwie eine neue, aber er wollte jetzt nicht fragen, ob ich eine übrig habe, weil warum sollte ich eine Tastatur übrig haben? Und dachte ich so, ey, Moment mal. Hatte ich nicht eine Tastatur übrig. Und da habe ich einen Stapel gesehen, irgendwie alte Tastaturen, die er ausprobiert hat. Und da habe ich gesagt so, hey, ging die dann nicht? Weil irgendwie dachte ich, dass ich die eigentlich einfach nur quasi aussortiert hätte, weil ich eine coolere hatte. Mhm. Dann war ich so, nee, die ging auch nicht. Und dann habe ich oben festgestellt, nicht nur A, war diese Tastatur nicht meine, weil ich nämlich eine völlig identische hatte, in einem Karton, die noch ging, sondern hatte ich auch noch zwei andere Tastaturen einfach irgendwie im Karton rumliegen. Also ich habe nicht nur Kartons aufgehoben, sondern auch irgendwelche Elektrogeräte, die ich irgendwie gar nicht mehr brauche. Und aus irgendeinem Grund habe ich Tastaturen ausrangiert, obwohl die noch irgendwie funktionstüchtig waren. Deshalb habe ich meinem Vater den Deal angeboten, ey, ich habe eine Tastatur für dich oder zwei, wenn du meinen Papiermüll wegbringst. Und jetzt ist da ein riesiger Stapel Papiermüll, der bis unter die Decke geht, den mein Vater irgendwie für mich entsorgen muss, weil ich da keinen Bock drauf habe, weil aus demselben Grund wie du. Weil das ist ja nicht nur aussortieren, sondern auch irgendwie trennen und irgendwo hinbringen und nicht den ganzen Papiermüll voll machen. Und dann sind da kleine Kartons und irgendwelche fallen runter auf dem Weg zum Auto und das ist richtig nervig. Aber die Kartons, ich kann das perfekt datieren. Und zwar gehen die zurück bis zu meiner ersten Spielekonsole. Und ich weiß nicht, ob ich vorher schon mal Sachen besessen habe, aber ich habe noch den Karton von meiner PS2, die ich brandneu gekriegt habe, kurz nachdem ich in diese ganze Gameboy-Schiene abgedingst bin. Und danach irgendwie auch jeder andere Karton. Und
ich habe in meinem Keller noch ungefähr, also bestimmt aus den letzten 15 Jahren, wenn nicht sogar länger, original jeden Rechner, den ich jemals besessen habe, der steht da noch. Da liegen unfassbar viele Tastaturen von irgendwelchen Sachen. Ich habe eine ganz große Kiste, die nur mit alten Kabeln voll ist. Kabel, die ich mein Leben lang nicht mehr brauchen werde oder verwenden werde.
Unmengen an SCART- und Antennenkabeln.
Ey, richtig krass. Und die Sachen, die man dann gerne hätte noch, die hat man natürlich nicht mehr, weil man da die Sachen einfach noch nicht wieder aufgehoben hat. Wie zum Beispiel den Karton meiner ersten Konsole, die ich nämlich leider nicht mehr habe, was meine PlayStation war.
PlayStation war es 1, dann denke ich mal.
Ja, die PlayStation 1. Und witzigerweise steht meine erste Konsole, die PlayStation 1, bei meinem Vater. Und ich habe die PlayStation 1 vor meinem Vater. Weil meine erste PlayStation ist nämlich älter als die von meinem Vater. Und der, also bei mein Vater ist nicht so ein guter Videospieler. War der auch früher nicht. Und der hat immer Probleme damit gehabt. Der hat meistens so Sachen gespielt wie Resident Evil, Silent Hill und so. Also diese typischen Spiele mit so einer feststehenden Kamera, wo du halt irgendwelche Personen bewegst durch Horrorspiele und dann halt auch irgendwelche Rätsel und so lösen musst. Und mein Vater fand das halt immer ganz cool, diese Rätsel zu lösen und diese Atmosphäre und so da durchzuspielen, aber kam halt mit der Steuerung und so alles nicht so zurecht. Und ist deswegen halt häufig gestorben und da musste ich dem da durchhelfen und Spiele spielen, die lange nicht für mein Alter geeignet waren, nur weil er dann nicht weitergekommen ist. Was daraus resultiert hat, dass mein Vater irgendwann gefragt hat, ob er meine PlayStation haben kann. Und ich sage, ja, warum? Er sagt, ja, weil du hinten so einen Anschluss hast für ein Cheat-Modul. Und es gab diese Action-Replay-Dinger, diese Kästen, die du hinten quasi seriell an deine PlayStation angeschlossen hast. Und dann konntest du die starten, bevor du das Spiel gestartet hast, und konntest da quasi auswählen, welche Cheats du aktiv nehmen wolltest. Und dann hast du dann das Spiel gestartet und dann ist das Spiel mit diesen Cheats gestartet. Unfassbar komplexe Technik, dass du dafür externe Hardware brauchtest, aber das war halt damals möglich und das war bei seiner PlayStation halt eben nicht möglich, bei meiner schon. Und da ich das eh nie gebraucht hätte, haben wir PlayStation getauscht.
Das ist krass mit dem Cheat-Modul, das ist ein Ding, was ich aus meinem Hinterkopf auch irgendwie komplett verdrängt habe, dass ich auch sowas hatte. Und zwar ist das ja auch nochmal so ein Rabbit Hole. Du hast da gerade schon erwähnt, dass du immer bei von Pokémon-Events die Special-Pokémon hattest und also wahrscheinlich gab es Events,
als immer.
wahrscheinlich gab es
einmal dieses eine Mew.
Du kannst im Schnitt drauf achten, wie du gesagt hast, dass du auf deinem neuen Spielstand dann ein bisschen auf dem Schulhof rumgetauscht hast und dann diese Events gemacht hast. Deshalb dachte ich, du bist echt die ganze Zeit auf Events gewesen. Und ich weiß nicht, hey, wie wusste der, dass irgendwo Events sind? Das ist nämlich das Ding. Also wahrscheinlich gab es Events, aber ich hatte keine Ahnung, wo die sind und dass es die so wirklich gibt. Ich dachte einfach irgendwie Mew und Celebi und sowas sind irgendwie riesige Geheimnisse. Also deshalb haben mir nämlich immer die Event-Pokémon gefehlt. Aber was ich dann immer gemacht habe, ist halt mit Leuten tauschen. Und irgendwann hatte ich dann den Game Boy Advance SP. Das war meine erste, ich sag mal, neue Konsole, wenn man es Konsole nennen will, weil den anderen, der war gebraucht. Und da konnte man, glaube ich, auch noch die alten reinpacken. Und dann konnte ich auch unter anderem mit mir selber noch tauschen, weil irgendwie unter anderem keine Sau halt irgendwie Rot und Blau gab bei mir auf dem Schulhof. Und mittlerweile hatte ich dann irgendwie so eine Ansammlung aus irgendwelchen Editionen, weil die scheiße günstig waren, weil das scheinbar der Punkt war, wo die einfach, jeder hatte sowas noch, aber die waren irgendwie völlig wertlos. Und dann weiß ich, dass ich zum Beispiel irgendwie von einem Kollegen oder sowas ein Spiel für 2 Euro abgekauft habe. Und auf so Trödelmärkten und sowas, also so auf, wenn jemand auf dem Teppich oder so irgendwann verkauft hat, waren immer Pokémon-Spiele bei. Heutzutage wäre das eine Rarität. Also das ist wie wenn du heute die Plattenkiste durchguckst und du findest nur dieselbe Scheiße, weil alles Gute schon weg ist oder bei den Gamer-Spielen das gleiche. Pokémon wird es ja nicht finden und wenn, dann ist es im Glaskasten und kostet irgendwie 20 Euro oder so mindestens pro Spiel. Da haben die dann irgendwie 2 Euro wert oder sowas. Und ja, das waren definitiv schon Europreise. Und da habe ich irgendwann auch mal so ein Cheat-Modul oder sowas gekriegt. Und ich habe das aber nie benutzt, obwohl ich auch Mew und so nicht hatte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das geklappt hätte. Aber vielleicht war das auch wieder auf Englisch und ich habe das einfach überhaupt nicht gerafft.
Die Erfahrung habe ich dann erst mit dem Gameboy-Emulator gemacht. Es gab damals das Emu-Forum. Und das Emu-Forum war ein Forum, was sich quasi nur mit Emulationen und Emulatoren und ROMs und so beschäftigt hat. Und da gab es den VBA, den Visual Boy Advanced. Und der hat quasi Game Boy, Game Boy Color und Game Boy Advanced als einen Emulator zusammengefasst. Und da konnte man dann halt alle möglichen ROMs drauf spielen. Einen Emulator, den ich übrigens immer noch auf meinem PC habe. Also bei jedem Neuinstallieren ist das so ein Ding, der wieder mit draufkommt. Für den Fall, dass ich da nochmal alte Spiele irgendwie nochmal wieder spielen möchte. Was natürlich meistens nicht passiert. Jedenfalls gab es da auch die Möglichkeit, und ich weiß gar nicht mehr, wie die genau heißen, aber auch so Codes einzugeben. Und je ausgereifter die Spiele wurden, desto ausgereifter wurden auch die Codes. Und da hattest du dann bei Pokémon die Möglichkeit, dir Cheat, also Pokémon zu ercheaten. Und zwar das nächste Pokémon, was ich gespielt habe nach Episode Rot, war halt lange Zeit nichts. Und dann irgendwann auf einem Emulator, jetzt weiß ich gar nicht, ob das für den Game Boy Advance, doch müsste doch für den Game Boy Advance gewesen sein, und zwar Rubin, müsste doch die Advance.
Ja, für einen normalen Advance, diese schmalen.
Ja, genau. Und ich habe das aber nicht auf der echten Hardware damals gespielt, sondern ich habe es halt nachgeholt zu Zeiten von, da gab es wahrscheinlich schon Schwarz oder so. Und da habe ich es halt auf einen Emulator gespielt, zu Zeiten meiner Ausbildung, glaube ich, muss halt um den Dreh rum gewesen sein. Und da habe ich mir dann aber auch Pokémon ercheatet. Und zwar nicht so, dass die einfach in deinem Team sind, sondern du konntest dann halt einen Code eingeben und dann sind die als wilde Pokémon irgendwo aufgetaucht.
Ja, so war das.
Und dann hast du die halt gefangen. Genau, und dann hast du die halt gefangen und dann hast du die halt hochtrainiert und so. Und ich fand das vollkommen cool, obwohl es natürlich eigentlich, also manche Leute würden es direkt als verwerflich ansehen, sich Pokémon zu ercheaten, die es halt da nicht gibt, weil du dir damit dann einen Vorteil machen kannst oder so. Aber ich habe mir halt nie Pokémon ercheatet, mit denen ich einen Vorteil habe. Also ich habe mir keine legendären Pokémon ercheatet, ich habe mir keine Pokémon ercheatet, die mich in irgendeiner Art und Weise vorwärts bringen, wie zum Beispiel irgendwie Wasser-Pokémon, wenn ich vor dem Steinorden stehe oder so, sondern ich habe mir halt die Pokémon ercheatet, die ich cool fand und die ich entwickeln wollte oder mit denen ich spielen wollte und so. Was ein bisschen den Nebeneffekt hatte, dass ich die neuen Pokémon alle gar nicht richtig kennengelernt habe, weil ich halt eh immer mit meinen ersten 150 quasi davon mir irgendwelche Pokémon genommen habe und die gespielt habe.
Ich habe wollte ich irgendwie diese Cheat-Geschichte oder sowas, weil das hat sich so ein bisschen, weiß nicht, auf so einer Meta-Ebene so angefühlt wie irgendwie so Zombie-Pokémon oder sowas für mich, weil man hat dann ja im hohen Gras, hat man dann als nächstes oder sowas, wenn man es eingestellt hat, dann das Pokémon getroffen, was man, glaube ich, haben will. Und das war dann irgendwie auf Level 3, weil zum Beispiel ist das ein Areal, wo irgendwie Taubsies und Raupies oder sowas auf Level 3 kommen. Und eins davon war dann halt dieses legendäre Pokémon. Und weiß nicht, in meinem Hinterkopf war das dann quasi so ein verkleidetes Taubsie oder sowas. Und das auch noch ercheatet war. Und deshalb, weiß ich nicht, ich glaube, ich habe nie mit den ercheateten Pokémon gespielt. Aber ich weiß, dass das eigentlich halt ein ganz cooler Trick ist, weil manche von den Pokémon konntest du ja nur durch bestimmte Events und sowas kriegen. Und wenn die Events halt vorbei sind, weil du das Spiel irgendwie 20 Jahre später spielst, ist es natürlich eine coole Methode, die Pokémon trotzdem zu kriegen. Und besonders nochmal auf einer Edition, wo die haben halt diesen bestimmten Move-Pool, also die Attacken, die lernen, auf bestimmten Leveln.
Ja.
Und oft ist das, glaube ich, so gewesen, dass du die Event-Pokémon auf irgendeinem sehr hohen Level gekriegt hast und die dann halt schon 4 Angriffe hatten und vielleicht schon alte oder sowas vergessen hatten. Und wenn du dann mit einem Cheat-Modul irgendwie ein Celebi oder sowas auf Level 3 fängst, dann hast nochmal die Möglichkeit, das komplett selber hochzutrainieren. Und das wird quasi schon, ich sag mal, fertig aus der Box, Chris.
Ja, wie gesagt, bei den Legendären habe ich es nie gemacht, sondern immer nur bei irgendwelchen Teams. Und ich habe Rubin und dann auch Feuerrot, die Advanced Edition, die habe ich so unglaublich oft durchgespielt und dann halt auch immer wieder mit anderen Teamzusammensetzungen. Dann bin ich zum Beispiel mal hingegangen und habe mir nur Feuer-Pokémon. Und dann habe ich halt ganze Spiele nur mit Feuer-Pokémon durchgespielt, was teilweise natürlich bockenschwer war. Oder nur mit Psycho- und Geist-Pokémon plus den einen Starter, weil den Starter habe ich natürlich immer beibehalten. Aber solche Sachen habe ich dann halt immer gemacht. Und ich habe vor ein paar Jahren angefangen, jetzt mal endlich Soul Silver nachzuholen. Habe dann aber nicht weiter, also ich habe es nicht beendet. Das ist quasi immer noch eines dieser Spiele, die ich mal angefangen habe, nicht beendet habe, die aber noch auf meiner, die musst du auf jeden Fall noch beenden, Liste sein. Und da habe ich auch komplett regulär und ganz normal und ohne Cheat gespielt, sondern so wie das Spiel das halt vorsieht und wie die Pokémon das vorsehen. Also nur die gefangen, die es auch gibt und so.
Ich fand lustig, dass du da so viele Runs irgendwie durchgekriegt hast, weil ich konnte da nicht so halbe Sachen irgendwie machen. Das größte der Gefühle, was ich jemals gemacht habe, war dann halt, so wie du vorhin einmal erzählt hast, halt irgendwie neu starten und dann gucken, wie weit ich Bock habe und dann hoffentlich dran erinnern, dass ich nicht speichern will. Ich weiß nicht, wann das erste Pokémon war, wo man mehrere Spielstände haben kann, aber ich glaube, da war das schon irgendwie eine Zeit, wo ich das eh nicht mehr gemacht habe. Ich weiß.
Ich glaube, du kannst bis heute nicht mehrere Spielstände haben. Also zumindest bei den letzten Pokémon-Spielen, die ich gespielt habe, kannst du keine separaten Spielstände haben. Ich habe halt immer wieder neu angefangen und mir dann halt am Anfang immer alle Pokémon ercheatet, die ich so haben möchte. Also ercheatet im Sinne von die fangbar gemacht, die ich halt haben möchte. Und dann habe ich zum Beispiel mit einem reinen Feuerteam das Spiel durchgespielt. Was natürlich immer ein Problem war, wenn man an den Punkt gekommen ist, wo manche Pokémon sich nur weiterentwickeln, wenn man die tauscht. Mhm. Da musste man halt gucken, ja, okay, wie mache ich das jetzt? Und da gab es bei den späteren Gameboy-Emulatoren gab es die Möglichkeit, dass du die linken kannst. Das habe ich aber nie richtig hingekriegt. Und ich habe sehr lange Zeit
Gameboy-Emulatoren linken?
Ja, genau. Du konntest zwei Emulatoren quasi miteinander verbinden, so wie du sonst zwei Gameboy miteinander mit einem Link-Kabel verbinden würdest. Mhm. Und dann konntest du von der einen Edition in die andere Edition tauschen. Und wenn du quasi deinen Emulator zweimal aufgemacht hast, zweimal mit deinem Spielstand, dann warst du ja quasi du selbst. Und dann konntest du halt einen Alpollo mit einem Alpollo tauschen und hast das halt als Gengar dann wiederbekommen, weil die ja nur über Tausch sich entwickelt haben. Mhm. Aber das habe ich nie hingekriegt. Das heißt, ich habe halt immer nur, wenn ich mir einen Nebulak gemacht habe, habe ich halt immer nur einen Alpollo gehabt und bin dann halt nicht weitergekommen. Aber das ist halt dann auch die Strafe dafür, dass man mit einer emulierten Version mit ercheateten Pokémon spielt und nicht einfach sich die Konsole gekauft hat und die Spiele gekauft hat. Aber ja.
Ich meine, das ist ja nicht allgemeingültig die Strafe, sondern du hast es einfach nicht hingekriegt und andere Leute vielleicht schon. Ich glaube, ich habe nur emuliert, aber das ist lustig, dass du das sagst, die Strafe dafür, dass man sich das nicht geholt hat, bla. Weil ich glaube, das einzige Mal, als ich ein Pokémon-Spiel mit einem Emulator gespielt habe, war, ich weiß nicht wann, aber Pokémon Feuerrot für den Game Boy Advanced. Und ich hatte das Spiel auch, aber es war halt irgendwie praktischer, das gerade auf dem Handy zu spielen. Da habe ich auf der Zeit irgendwie halt ziemlich viel irgendwie auf dem Handy rumgespielt, wahrscheinlich in der Schule oder so. Und man konnte halt während den Kämpfen auch speichern und, glaube ich, zwischendurch mal die Textgeschwindigkeit und sowas erhöhen, war halt ganz praktisch. Ansonsten habe ich die alle normal gespielt. Und ich hatte da immer so Phasen, wo ich dann on-off mal mehr, mal weniger gespielt habe. Also Pokémon Silber am Anfang ziemlich viel, Feuerrot und Smaragd ziemlich viel und dann eine ganze Weile nicht. Und ich habe vor ein paar Jahren irgendwann für den Nintendo 3DS, den habe ich aus Spaß irgendwie mal bei Saturn angespielt. Ich weiß nicht mehr mit welchem Spiel, ich glaube Mario Kart oder so. Und ich fand halt, wie der sich gehandhabt hat, fand ich halt irgendwie super cool. Und dann habe ich mir den geholt, auch mit dem großen Display und sowas. Und als Spiel dafür dann, glaube ich, Pokémon, entweder X oder Y, ich weiß nicht welches davon. Und das war kurz bevor die Remakes für die dritte Generation rauskamen. Und dann habe ich angefangen mit X, Y, was auch immer. Fand das halt super cool und habe mir kurz danach dann das Remake von Rubin geholt. Omega Rubin, glaube ich. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich da in vielerlei Hinsicht ein bisschen was getan hat. Zum Beispiel hast du gesagt, du hast ja das Team ercheatet, was du quasi am Ende haben wolltest. Ich weiß, dass am Anfang war das ja schwierig, halt am Ende nochmal irgendwie was in seinem Team zu verändern, weil die ganzen XP wurden halt schon vergeben und du müsstest dann nochmal hochtrainieren. Das war's, was die da komplett geändert hatten. Und da habe ich dann so ein ziemlich diversifiziertes Team gehabt, weil du konntest halt super easy in Pokémon hochleveln, indem du das einfach nur im Team hast und sowas. Dann gab es noch das beste Feature, was jemals in einem Pokémon-Spiel war. Und ich glaube, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Und zwar Wonder Trade. Du konntest halt ein Pokémon auswählen und das quasi in den Datenäther schicken. Und dann wurde random irgendein Pokémon damit gematcht und du hast das gekriegt. Und dann, manchmal war das halt irgendein Kack-Pokémon, manchmal war es ein Baby-Pokémon von einem Starter. Manchmal war es ein Starter-Pokémon, was quasi so gezüchtet war, oder ein Pokémon, was so gezüchtet war, dass das irgendwie super gute Stats oder sowas hatte. Das ist ja auch nochmal irgendwie so eine ganze Sparte, wo man irgendwie 100
Stunden reinstecken kann. Ja, Mann, ich erinnere mich, war das nicht so ein Online-Ding oder so?
Ja, genau. Du, mit dem 3DS war ja ein bisschen etablierter, dass der schon ins Internet kann und nicht so wie andere Geräte vielleicht irgendwie fähig mit waren, ich weiß es nicht. Der normale DS zum Beispiel.
Ich erinnere mich. Und du konntest aber auch Pokémon hinterlegen und sagen, ich möchte das gegen XY getauscht haben.
Ja, stimmt. Ich glaube, so konnte man auch machen.
So. Genau, und dann hab ich nämlich relativ viel benutzt und war dann da in einem Forum unterwegs, wo ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das angefangen hat, aber ich bin irgendwie an ein legendäres Pokémon gekommen, weil ich irgendwie hatte, ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hatte ich so ein legendäres Pokémon, was ich aber total kacke fand und was ich auch nicht kannte, also das war keines dieser legendären Pokémon, wo man sagt, ah ja, das kenne ich von da und da, sondern das war irgendeine Generation, die ich schon lange nicht mehr mitgemacht habe. Und dann habe ich mir dann ertauscht gegen ein Pokémon, was ich richtig cool fand. Der wollte das aber unbedingt haben, weil das wohl unbedingt sehr krass war oder sehr stark und habe dafür zwei Sachen bekommen. Und dann habe ich das immer weitergemacht. Und irgendwann hatte ich so richtig krasse Pokémon. Und das war unfassbar, wie viel krassen Shit ich dann auf einmal hatte, weil das immer weitergegangen ist durchs Forum. Und irgendwann ist mein Gameboy kaputt gegangen.
Okay, das ist ein trauriges Ende. Ja, das hat auf jeden Fall das Balancing ein bisschen zerstört, weil du halt super easy direkt am Anfang dann ein super cooles Pokémon kriegen konntest. Und was auch ein Problem war, oder ich weiß nicht, ob es wirklich ein Problem ist, dass öfters mal halt gecheatete Pokémon da waren. Dann hast du irgendwie ein shiny, legendäres Pokémon auf Level 1 Milliarde oder sowas gekriegt mit perfekten irgendwie Stats. Also bis zu einem gewissen Grad habe ich mir dann auch gedacht, weiß ich nicht, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß oder sowas. Wenn ich jetzt so ein generisches Evoli gekriegt habe, was irgendwie gute Stats hatte oder so, also perfekte Stats. Und so, ja, keine Ahnung, vielleicht hat er ja hunderte Stunden da reingekriegt, das irgendwie so zu breeden, um das so hinzukriegen. Nehme ich jetzt mal so an. Aber ich glaube, die super krassen, die habe ich dann einfach nicht benutzt, weil ich habe es halt auch oft gemacht, weil es so ein bisschen halt so ein Gamble ist. Du guckst halt, was rauskommt und dann ist es irgendwie cool. Und ich glaube, es gab auch Livestreams, wo Leute dann shiny Pokémon verschickt hatten und dann haben die Twitch-Zuschauer irgendwie drauf gehofft, dass die irgendwie gerade das Pokémon kriegen. Weiß ich nicht. Das ist halt, fand ich ein cooler Aspekt. Ich glaube, den haben die mittlerweile rausgenommen. Ich weiß aber auch, dass das das erste und einzige Pokémon-Spiel war, das ich jemals durchgespielt habe. Also es war ja Generation, ich glaube 6 oder 7 schon offiziell. Also es war ein Remake von der 3. Generation, aber die Pokémon darüber gab es trotzdem. Und ich habe die mir dann alle entweder erspielt oder ertauscht. Und teilweise habe ich dann auch diese Event-Dinger quasi wahrgenommen. Weil unter anderem war ich halt ein paar Mal auf der Gamescom und ich glaube, da gab es Event-Pokémon. Und die hatten aber auch so ein Pokémon-Jubiläums-Ding, dass die jeden Monat ein neues legendäres Pokémon, auch teilweise welche, die es irgendwie seit 20 Jahren nicht mehr gab, irgendwie, was weiß ich, Mew oder sowas, über irgendwelche Anbieter als Gutscheincode oder sowas vertrieben haben. Das war dann zum Beispiel McDonald's oder sowas. Und dann habe ich halt geguckt, dass ich immer so einen Gutscheincode mehr ergattern kann, wenn die rausgekommen sind, irgendwie bei McDonald's oder was auch immer. War ganz lustig. Dann habe ich ein Pokémon-Spiel durchgespielt und seitdem habe ich keinen Bock mehr auf Pokémon gehabt. Also ich habe da so viel Zeit reingesteckt. Und ich weiß nicht, ob das nochmal irgendwann wieder aufebbt. Ich kann mir vorstellen, ja, aber so, das war mein letzter Berührungspunkt mit Pokémon und das ist jetzt schon ein paar Jahre her.
Ich finde es faszinierend, dass du dazu sagen kannst, weil ich habe ja vorhin schon erzählt, ich habe letztens mal irgendwann, also vor 1, 2 Jahren, keine Ahnung, oder 3, mit Soul Silver angefangen und ich kann bis heute nicht 100%ig sagen, warum ich fasziniert von Pokémon bin und warum mir die Spiele so viel Spaß machen. Weil ich bin in diesem Spiel permanent unterfordert. Ich habe nicht eine Situation, nicht eine Stelle, wo ich sage, okay, hier muss ich mit ein bisschen mehr Taktik rangehen oder hier muss ich irgendwie ausgetüftelt sein oder keine Ahnung. Ich bin ständig überlevelt. Ich bin gegen jeden Gegner, außer gegen Arena-Kämpfe, ist es eine Einfachheit, meistens sogar mit einer Attacke oder so, gegen die zu gewinnen.
Ein Spaziergang im Park.
Also wirklich, absolut. Aber ich habe richtig viel Freude und richtig viel. Nicht mal die Story ist ja so, dass du sagst, oh krass, was passiert als nächstes, sondern die Story ist ja auch auf so einer seichten Ebene, dass halt auch Kinder dann auch mitgehen können und sich darüber begeistern. Aber trotzdem macht mir das irgendwie Spaß und ich habe da echt viel Vergnügen mit. Und ich kann gar nicht erklären, warum. Also, wenn mich jemand fragen würde, was ist für dich die Faszination an einem Pokémon-Spiel und was ist daran für dich so gut? Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, Ich würde der Person sagen, probier's einfach mal, spiel einfach mal und guck, ob es was für dich ist. Aber ich könnte nicht sagen, objektiv, okay, das ist der oder der oder der Aspekt, weil den habe ich irgendwie nicht.
Also ich weiß nicht, ob ich kann mir kaum vorstellen, dass der Gedanke nicht schon mal durch deinen Kopf ging und dass das jetzt die Antwort auf deine Frage ist. Aber ich denke mal, die Antwort ist Nostalgie. Zumindest ist das bei mir. Du hast ja auch erzählt, ja, irgendwelche legendären Pokémon, wo ich schon längst ausgestiegen war oder dass du irgendwie ein Team haben wolltest und dann die neuen Pokémon ignoriert hast, weil du halt damit aufgewachsen bist, mit bestimmten Generationen, also erste und zweite und dritte noch, und dann eher auch dazu hinten sie ist. Das merkst du dann auch, dass wenn du die neueren spielst oder sowas, dass du dir dann trotzdem nur die ganzen alten Pokémon und so holst. Zumindest ist das bei mir, dass wenn ich das spiele, kriege ich dann nochmal, weiß nicht, so Nostalgie-Schübe und ich muss da auch im richtigen Mindset für sein. Deshalb ist da zum Beispiel jetzt gerade so eine No-Pokémon-Phase, die vielleicht noch zig Jahre andauern kann. Ich glaube, zwischendrin hatte ich auch irgendwie 10 Jahre, wo ich kein Pokémon gespielt habe, und dann habe ich das letztens nochmal ausgegraben, also letztens vor ein paar Jahren.
Ja, also Nostalgie ist auf jeden Fall ein Faktor, der mit reinspielt. Definitiv, aber es ist ja nicht der einzige Faktor. Es ist ja nicht so, dass Nostalgie mich alles andere vergessen lässt. Und ich habe sehr oft Spiele oder Serien oder Filme oder keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die mir zur Unterhaltung gereichen sollen, die ich beginne und die mich dann halt eben nicht begeistern oder halt nicht fordern oder nicht in irgendeiner Art und Weise mitziehen und die ich dann halt ganz schnell wieder fallen lasse. Und bei Pokémon merke ich aktiv beim Spielen, dass ich beim Spielen nicht gefordert werde, also weder auf narrativer Ebene, noch auf spielerischer Ebene, noch auf strategischer Ebene. Und trotzdem, wenn ich es ausmache, habe ich am nächsten Tag richtig Bock weiterzuspielen. Und auch während ich das spiele, ist es nicht so, dass ich merke zwar, dass ich keine Herausforderung in dem und dem Sinne habe, aber ich langweile mich jetzt nicht dadurch. Und ich kann es nicht begründen. Also ja, Nostalgie ist mit ein Faktor, aber ich weiß nicht, ob Nostalgie der einzige Faktor ist, der da trägt. Da muss irgendwas dabei sein. Das ist wie bei Fast Food oder so. Da muss irgendeine geheime Zutat dabei sein, die man nicht verrät. Dann irgendwo im Hintergrund wird man irgendwie so hypnotisiert und bekommt irgendwie Endorphine ins Hirn durch die Augen. Irgendwas muss das sein.
Ich glaube, da mit den Endorphinen ziemlich nah dran, oder? Also ich meine, die haben wahrscheinlich einiges richtig gemacht, weil das eine Franchise ist, die scheiße alt ist und mega etabliert, und die kann ja auch nicht nur durch Nostalgie leben, weil die neueren Generationen ja auch irgendwie bei jungen Menschen-Generationen Anklang finden und die dann gar keine Berührungspunkte irgendwie mit der ersten und zweiten und dritten und vierten Blablabla-Generation haben, weiß ich nicht, wie viel es jetzt gerade aktuell gibt, weil es halt irgendwie ein gutes Spielekonzept ist. Vielleicht gibt es da auch irgendwie so Faktoren wie irgendwie Sucht oder sowas. Ich glaube, bei Pokémon auf dem Wikipedia-Artikel gibt es überall Kontroversen von irgendwelchen Designs der Pokémon bis hin zu irgendwelchen religiösen religionskritischen Unterstellungen oder sowas, bis hin zu, ich glaube, Glücksspiel oder so, wegen oder Pokémon tauschen und teilweise in der ersten Generation, wo du wirklich Glücksspiel betreiben kannst an der Slotmaschine oder ja, halt im hohen Gras, hier, was kommt als nächstes raus und sowas, halt, dass da Suchtfaktoren irgendwie drin sind oder so, die dann, weiß nicht, irgendwie Endorphine oder sowas ausschütten, kriege ich jetzt ein cooles Pokémon und jetzt habe ich ein Level up, keine Ahnung, übersteigt, glaube ich, auch meinen Horizont, aber ich denke mal, wahrscheinlich irgendwie sowas ist dabei. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt von Videospielen, dass du halt irgendwie, ich sag mal, die Spieler mit irgendwas triggerst oder sowas, damit die das Spiel weiterspielen.
Ich denke auch, und ich glaube, so ein Faktor, der mit der Begeisterung nochmal mit steigern lässt, ist auch der Faktor, dass die Pokémon sich noch entwickeln können. Also ich habe mehr Spaß dabei, wenn ich ein Pokémon habe, wo ich weiß, okay, da wird es noch eine Evolutionsstufe geben, und wenn ich Level 36 erreiche, dann entwickelt er sich nochmal und dann geil, dann lernt er nochmal geile neue Attacken und dann ist er nochmal eine Stufe härter, als halt das Endgame, wo es im Endeffekt nur noch darum geht, die Top 4 zu besiegen und danach halt noch diese Events abzugrasen. Mit Events meine ich übrigens nicht die Events, die bei McDonald's stattfinden, wo man freie Pokémon bekommt, sondern die spielinternen Events, wie zum Beispiel, dass man nochmal gegen Rot oder so kämpft. Und ja, ich glaube, die Mischung, ich glaube, die haben einfach dieses perfekte Rezept gefunden und halt auch mit so ein paar Komfortoptionen da diesen Wiederspielwert auch nochmal erhöht. Weil wenn ich heute nochmal die originale rote Edition reingucke, dann ist schon fast unspielbar, wenn man sich da durch die Box zum Beispiel schleppt oder solche Geschichten. Wogegen?
Ja, oder wie langsam der Text ist und teilweise kann nicht skippbar in den ersten Generationen.
Ja, so.
Schon ziemlich hässliche Sprites.
Da machen die neuen Editionen auf jeden Fall schon einiges mehr her, das stimmt. Wobei ich die letzte, wie gesagt, das letzte, was ich gespielt habe, war XY, glaube ich. Da, wo man in Paris ist.
Mhm.
Ja.
Das ist eins davon. Ich glaube, das ist ein bisschen so wahrscheinlich wie bei den Marvel-Verfilmungen. Also es ist ja, wenn ich die gucke, denke ich jetzt nicht, dass ich gerade irgendwas Weltbewegendes gucke, was mich irgendwie geistig mega fordert und voll den komplexen Plot hat und es ist auch nicht innovativ. Es ist halt so eine Formel, so ein Rezept, das halt ganz gut klappt. Und man gibt sich das und hat da wohl auch Bock drauf und so, aber also ich bin, also zumindest persönlich komme ich mir nicht so vor, als ob ich da jetzt irgendwie weiß nicht, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das irgendwie überragende Filme sind, aber ich gucke die ganz gerne. Weil die halt so ein Rezept gefunden haben, wo die genau die richtigen irgendwie Punkte oder sowas, die triggern, irgendwie von Charakterinteraktionen und Dialogen bis hin zu spektakulären Sachen, die man irgendwie im Bild sieht. Also als Parabel zum Pokémon-Spiel, also ein Erfolgsrezept, ja, was sich ein paar Jahre hinzieht. Ich weiß gar nicht, wie lange hat Marvel jetzt gebraucht für die Phase 1 oder was auch immer?
Die Frage, die haben ja Phase 1, 2 und 3 gehabt. Ist über 10 Jahre.
Über 10 Jahre.
Ja, über 10 Jahre.
Wobei, ja, da finde ich aber auch, dass man nochmal so ein bisschen merkt, wie die sich die ersten paar Jahre und die ersten paar Filme, was auch immer, so ein bisschen finden und dann später erst eingegroovt haben. Also die ersten Iron Man-Filme und der erste Hulk-Film oder so fand ich schon irgendwie noch deutlich anders als, ich sag mal, die Formel später, wo ich dann sagen würde, jetzt gibt's eine Formel.
Also ich weiß nicht, wie dir geht. Ich nehme jetzt die Soul Silver Edition, schmeiß mich auf der Couch, mach Iron Man an und dann lasse ich den Abend ausklingen.
Ganz, ja, ich hätte auch gerade gesagt, dass ich mindestens jetzt auf Klo gehen wollen würde. Also, wenn wir zu essen machen, ich habe bis jetzt anscheinend Müsli gehabt und das ist noch nicht so viel.
Alles klar, dann sag mal ciao, Weigel.
Mal ciao, Weigel.
Ja, ciao, Marcel.
Jo, hau rein. Also sollen wir vielleicht einen anderen Tag versuchen aufzunehmen, oder?
Nee, Mann. Das wird die beste Folge ever.
Also ist die Schnaufikowski-Folge. Ey, du klingst, als ob du sämtlichen Krankheiten gerade stirbst, die eigentlich mittlerweile nicht mehr medizinisch auftreten sollten.
Ja, vielleicht ist das auch so.
Woran ist Anne Frank nochmal gestorben?
Am Weigel.